Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 584. Heute reisen wir zurück zur WWF New Generation und ihren buntesten und schillerndsten Charakteren und Gimmicks. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, bei mir ist der Michael Shaggy Schwarz. Wunderschönen guten Tag, Shaggy.
Wunderschönen guten Tag, lieber Olaf. Wunderschönen guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Hier zu einer wunderbaren neuen Episode eures und meines Lieblingspodcasts.
Ja, vor allem, Shaggy, auch einer Zeit, in der wir beide sehr viel Wrestling geschaut haben, oder? Die New Generation, ein Thema, was uns alle noch immer bewegt. Also ich glaube, viele sind, wie man so schön sagt, Wrestling sozialisiert worden mit dieser Zeit.
Ja, absolut. Wir beide, wir können es ja zugeben, wir sind alte Männer. Dir sieht man das an, mir nicht so. Aber trotzdem haben wir die Zeit wirklich intensiv mitgemacht. Und ich glaube, das war auch so unsere wirklich Lieblingszeit, die Zeit der Sozialisation mit anderen Menschen. Und da war Wrestling immer ein großes Thema auch bei uns. Also ich glaube, diese Zeit, die da mussten wir auch, also klar haben wir uns auch vorbereitet, aber ich muss sagen, als ich mir da diese Wrestler, die Zeit angeschaut habe, die Geschichten, die es in der Zeit gab, ich glaube, ich habe keine Zeit mehr so präsent im Kopf wie diese Zeit.
Ja, ich habe ja auch mal aus Jux gesagt, wenn ich irgendwann mal alt und grau bin und irgendwie nur noch Kram vor mich hin blubbern werde, werden es wahrscheinlich Ergebnisse, Storylines, Charaktere und Geschichten aus der WWF New Generation sein. Also ich glaube, das ist so tief und fest in meinem Gehirn verankert, dass das so, ja, das Letzte sein wird, was ich sage. Wie so, Hogan, Yokozuna, Bret Hart, WrestleMania 9, sowas in der Richtung, werden wahrscheinlich meine letzten Worte sein. Naja, davon abgesehen, natürlich haben wir noch eine ganze Menge anderen Kram am Start, wenn ihr den Podcast hier hört. Dann haben wir zum Beispiel ein wunderbares Benefits-Watch-Along veranstaltet auf unserem YouTube-Kanal. Da gab es ja wieder eine Spendenaktion und da haben wir dann gemeinsam mit euch ECW One Night Stand, so muss man es ja sagen, 2006 geschaut. Hat wieder sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und vor allem war es dann eben auch für einen guten Zweck. Das freut uns immer ganz besonders, wenn wir dann auch gerade gegen Jahresende sowas hier gemeinsam mit euch auf die Beine stellen können. Und dann nochmal gehen ein paar Dankeschöne raus. Es ist ja jetzt Monatsanfang, es ist auch die Zeit, wo man dann ein bisschen mehr Zeit vielleicht zum Podcasten hat. Und da werden vielleicht einige von euch auch sagen, Mensch, ich habe jetzt Urlaub, da hole ich nochmal den ganzen Krempel nach, der hier bei Patreon und bei Steady zu hören ist von uns. Das sind ja inzwischen über 800 Podcasts und da haben zum Beispiel der Kai und der Klaas haben Jahresmitgliedschaften abgeschlossen. Dankeschön dafür. Der Markus war wieder ganz verrückt, das habe ich ganz vergessen die letzten Wochen und Monate, weil so viel zu tun gewesen ist. Der ist ja immer jemand, der schmeißt uns dann mal was auch in die Kaffeekasse über PayPal. Dankeschön an der Stelle nochmal dafür. Sowas hilft dann wirklich auch immer sehr. Und ja, momentan ist bei uns auch einiges los, Shaggy. Du hast hoffentlich auch schon abgestimmt hier. Bei uns laufen gerade die Top 10 Wahlen für das Jahr 2023. WWE, AEW, Wrestler, Wrestlerinnen und Tag-Teams stehen da auf dem Plan. Also es ist Interaktivität hier angesagt.
Ja, hat sich auch gelohnt, das Abstimmen. Ich will ganz kurz nochmal zu unseren Exklusivformaten nochmal, bevor ich gleich nochmal über das Abstimmen rede. Denn ich schenke mir auch immer gerne selber etwas zu Weihnachten oder zum Geburtstag. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr noch nicht den Zugang zu unserem Exklusivpodcast habt. Schenkt euch das doch mal zu Weihnachten. Das lohnt sich auch wirklich. So ein Jahresabo ist immer was richtig Tolles. Die Top 10, abstimmen, das könnt ihr, das haben wir auch getan und ich muss sagen, ich bin glaube ich der Einzige, wo ich sage, der hat wirklich vernünftig abgestimmt, wenn ich mir sehe, was einige von uns da auch noch abgestimmt haben, da konnte ich nur mit dem Kopf schütteln, aber das ist ja das Spannende, denn Geschmäcker sind verschieden, am Ende wird es eine tolle Top 10 geben.
Ja genau, wir werden es dieses Jahr ein bisschen anders machen, wir hatten ja zuvor das in unseren Jahresrückblicken integriert. Diesmal haben wir eigene Top-10-Podcasts. Wir machen jetzt zum Beispiel nächste Woche starten wir durch mit dem Jahresrückblick zur WWE und die Woche drauf gibt es dann als Wochenend-Podcast die Top-10-WWE, weil ihr habt eine eigene Top-10, wir haben eine eigene Top-10. Wir werden die natürlich dann ausdiskutieren, wie stellen wir uns das vor, warum ist das so geschehen und so weiter und so fort. Ganz interessant und da freuen wir uns dann schon drauf, die ganzen Listen durchzusprechen. Genauso bei AEW natürlich dasselbe. Die Tag-Teams, die stimmt ihr exklusiv ab. Da bin ich auch gespannt drauf, was dabei rauskommt. Und ja, das ist dann der Marsch sozusagen Richtung Weihnachten, weil das ist ja auch gar nicht mehr so weit weg. Und Shaggy, du hast schon gesagt, du beschenkst dich gerne selber. Tatsächlich gibt es bei uns bei Steady auch die Möglichkeit, Mitgliedschaften zu verschenken. Also da gibt es eine Mitgliedschaft, das ist die Tag-Team-Mitgliedschaft. Da ist eine separate Hörmöglichkeit sozusagen drin, die ihr weitergeben könnt. Also auch das vielleicht eine Möglichkeit, wenn ihr noch jemanden habt, wo ihr sagt, Mensch, der oder die sollte mal mehr Headlock in ihrem Leben haben, dann ist das natürlich dann auch eine gute Möglichkeit. Ja. Und ja, lohnt sich dann auf jeden Fall. Wie gesagt,
also ich würde mich freuen, wenn ihr mir das schenken wollt, sehr, sehr gerne. Ich nehme auch mehrere Geschenke an in dieser Tag-Team-Mitgliedschaft. Also why not? Ich würde
genau. mich freuen. Ansonsten wird gerade noch abgestimmt über die Classic-Review, die dann auch zu Weihnachten erscheinen soll. Da geht es dann mal zurück in die WCW. Das wird ganz spannend, weil also ich bin ja auch mit der WCW groß geworden quasi. Die Mella nicht so, aber da freue ich mich dann schon drauf zu sehen, was sie dann darüber sagt. Und was haben wir noch am Start? Wir haben natürlich jetzt auch zuletzt im Supporter-Bereich die Personalie CM Punk nochmal eingehender beleuchtet. Wir hatten den Personality-Podcast zu Billy Gunn am Start gehabt und die letzte reguläre Episode von On a Pole, bevor es dann Ende des Monats an das große Watch-Along geht. Da könnt ihr euch dann auch schon mal drauf freuen.
Ich würde gerne noch mal eine Sache noch mal richtig stellen, die du gerade eben falsch wiedergegeben hast. Du bist natürlich nicht mit der WCW groß geworden, du bist mit der WCW älter geworden. Denn klein bist du geblieben, habe ich das schon lange nicht mehr gesagt. Jetzt aber zum Thema.
Jetzt aber zum Thema, weil Shaggy, es ist kein Wunder eigentlich, dass wir hier nochmal quasi so eine Fortsetzung von dem buntesten und schillerndsten Charaktere und Gimmicks-Podcast zur Golden Era machen, weil der wurde unfassbar gut gehört. Also da habt ihr richtig Spaß dran gehabt, mit uns hier nochmal in die Vergangenheit zurückzuschwelgen und noch einmal durch diese ganze Zeit zu reisen. Und ja, Shaggy, da haben wir uns gedacht, breiten wir das doch aus auf die New Generation. Und das Spannende daran ist ja, das habe ich auch gemerkt, weil wir haben wieder so eine Umfrage auf Discord gemacht, so, was sind eure Lieblingscharaktere der Zeit, woran erinnert ihr euch da so ganz besonders? Und überraschenderweise ist es sehr oft so, dass da vor allem auch Charaktere genannt werden und Gimmicks und Wrestler genannt werden, die so 93, 94 verhaftet sind. Und all das, was danach kommt, quasi dieser Übergang zur Attitude Era, der wird ganz oft einfach ausgeblendet. Wie siehst du das? Wo fängt die New Generation an? Das ist ja gerade bei so einem Ära-Begriff auch gar nicht so einfach. Der ist immer fließend. Das haben wir bei der Golden Era gesehen. Das sehen wir jetzt auch bei der New Generation Era.
Das sind ja jetzt zwei Fragen auf einmal. Fangen wir an, warum ich glaube, dass so viele Charaktere aus den 93, 94 auch gewählt haben. Ich glaube, das ist wirklich die Zeit für viele, wo sie dann so richtig, das war der große Wrestling-Boom dann auch, wo dann viele wirklich auch erst eingestiegen sind. Wir haben ja auch schon die Zeit so vorher schon mitgemacht, 89, 90 zumindest, da ging es bei mir ja so richtig los. Und gerade in dieser Zeit dann 93 waren ja die WWE oder WWF-Superstars wirklich auch Superstars in Deutschland. Also ich erinnere mich an diese Sammelkartenspiele, sehr erfolgreich war. Die Wrestler waren in deutschen Shows auch zu sehen, waren wirklich in der Bravo auch sehr präsent in anderen Magazinen. Also das war die große Zeit. Da sind viele eingestiegen und gerade wenn du dann anfängst, denkst du ja noch an viele Dinge aus dieser Zeit. Deswegen fallen dir dann so Leute, über die wir bestimmt auch noch reden werden, wie Chain Gonzalez, der in der Zeit auch debütiert ist. Solche Wrestler dann besonders ein und deswegen nennst du die auch zuerst, wenn du an so eine Zeit auf jeden Fall denkst. Ich glaube, das ist ein Grund, den ich da sehe. Willst du noch was dazu sagen oder soll ich sagen, wie, wann und wie ich jetzt persönlich die New Generation einordne, zeitlich?
Nee, ich sehe das ganz genauso. Ganz, ganz viele haben da, glaube ich, sehr viel Zeit vorm Fernseher verbracht. Genauso wie ich auch. Und haben darauf gewartet, dass irgendwie Superstars oder Challenge lief und haben da alles mitgenommen, was da lief, haben sich auf die Pay-Per-Views gefreut, vielleicht auch so wie ich, waren in der Videothek und haben sich die Sachen ausgeliehen oder was auch immer. Also, ich glaube, das ist einfach die Zeit. Guck mal, das ist jetzt ziemlich genau, also, da darf man eigentlich gar nicht sagen, das ist jetzt sehr viele Jahre her, ne, über 30 Jahre her und ich glaube, da sind auch einfach ganz viele einfach damit ins Wrestling reingerutscht, deswegen. Aber ja, Shaggy, wo verorten wir denn die New Generation? Weil auch da haben ja noch viele diesen New Generation-Trailer zum Beispiel im Kopf. Der kam aber erst tatsächlich ein bisschen später im Vergleich zu dem, was wir jetzt gerade angesprochen haben.
Ja, das ist ja auch immer so ein fließender Übergang. Also es ist ja nicht so, dass jetzt plötzlich jemand sagt, so, gut, man hat es 94 mit dem Trailer, den du gleich auch nochmal ansprechen wirst, getan. Das ist jetzt die New Generation. Aber genau genommen würde ich die schon viel früher verorten. Das sind ja wirklich so Übergänge, wo man wirklich einen zeitlichen Unterschied merkt. Wir sind ja mit der Golden Era, und Golden Era und die New Era, die überschneiden sich auch schon so ein bisschen. Wir haben den großen Steroidskandal, der ja zum Umdenken geführt hatte in dieser Zeit und dann auch andere Wrestler ins Rampenlicht gestellt hatte. Für mich persönlich, aber auch da können wir gerne auch nochmal drüber streiten, ist so der Startpunkt zumindest, vielleicht nicht der Startschuss, aber so der Startpunkt ist tatsächlich der Titelgewinn von Bret Hart für mich, als er dann ganz überraschend Ric Flair besiegt hat und Bret Hart ist ja so das Aushängeschild, zumindest der Anfangszeit der New Era für mich gewesen. Ein nicht ganz so muskulöser Wrestler, jemand, der auch vorher schon bekannt war, aber sich dann wirklich hochgearbeitet hat über den IC-Title bis hin zum World-Title. Und für mich ist das quasi so zumindest ein Beginn der New Era. Und es ist ja selten so, dass man in der Zeit, wenn Ähren wechseln oder man in der Zeit, sagt man ja nicht, das ist jetzt die Golden Era gewesen, das ist jetzt diese silberne Era, das ist jetzt die Attitude Era. Das kam dann mit der Zeit, als man gemerkt hat, es hat sich was verändert. Und dann hat man den Stempel drauf gedrückt. Und ich glaube, man hat irgendwann dann gemerkt, okay, jetzt ist es sinnvoll zu sagen, das ist jetzt die New Era. Aber ich glaube, die New Generation hat schon echt früher begonnen.
Der Titelgewinn von Bret Hart wird sehr gerne als Startpunkt der New Generation genannt. Einfach weil Bret Hart so ein anderer Wrestler-Typ gewesen ist wie ein Hulk Hogan. Du hast es gerade eben schon richtig angesprochen. Hulk Hogan, der eben die Golden Era geprägt hat. Hulk Hogan war zu der Zeitpunkt, als Bret Hart sich hier das Gold geholt hat, war der weg, hat sich anderen Projekten gewidmet. Aber da sind wir wieder beim Punkt Übergangszeit. Wir haben natürlich dann schon auch nochmal dieses Comeback sozusagen gehabt, ne, mit Hogan, der sich dann nochmal bei WrestleMania 9 den Titel geholt hat, dann beim King of the Ring nochmal verloren hat. Wir hatten nochmal dieses kurze Aufflackern der Golden Era sozusagen, und dadurch ist auch dieser Übergang natürlich darin geschuldet. Bret Hart, der dann eine ganze Zeit lang aus dem Geschehen raus ist, ein Lex Luger, der dann in die Bresche gesprungen ist und quasi so auch da, ne, es hat sich dann noch so ein bisschen so angefühlt, als wollte man sich noch an diese Golden Era klammern, als ob dieser Versuch des Wechsels dann doch noch nicht ganz so ernst ist, sondern man hat da noch versucht, ja, diesen alten, wie soll man das sagen, diese alte Idee, diesen alten Spirit vielleicht auch von der Golden Era mit rüberzunehmen und hat es dann natürlich schon probiert, neue Stars aufzubauen, aber das geht ja auch nicht von heute auf morgen, ne? Und deswegen haben wir eben diesen Übergang. Das erste Mal, das hat der Markus auch auf dem Discord geschrieben, dass der New Generation Trailer lief, dieser Werbespot damals. Das war tatsächlich erst im Juni 1994, und da wurden dann Leute wie ein Bret Hart, wie ein Shawn Michaels, Razor Ramon, Diesel, der Undertaker, der 1-2-3-Kid, Owen Hart und noch einige andere wurden da thematisiert. Und es hat natürlich auch damals was damit zu tun gehabt, dass man sich absetzen wollte von der WCW. Da ist ja Hogan zu der WCW gewechselt, zu der Konkurrenz gewechselt, und dann hat man eben gesagt, hey, guckt euch an, da drüben, da catcht halt die alte Generation, aber hier ist die neue Generation. Wir sind modern, wir sind hip, wir sind schneller, wir sind athletischer, wir sind besser. Da drüben, da catchen halt, ja, die Alten sozusagen. Deswegen nicht ganz einfach, wer da so mit reinkommt. Trotzdem wollen wir jetzt hier mal durch die Gimmicks durchgehen und durch die Charaktere, Shaggy, weil wir haben es schon angesprochen, wir fangen jetzt erstmal an mit Namen, die sowohl in der Golden Era quasi noch so mit reingehören, aber eigentlich auch schon fast eher mit der New Generation verbandelt sind. Und da würde ich erstmal anfangen mit dem Tatanka. Zudem hatten wir letztens noch eine Episode der Helden aus der zweiten Reihe. Absolut populärer Star damals, hat aber auch schon im Oktober 91 sein Debüt gegeben, wird aber trotzdem als einer der Vorreiter der New Generation genannt. Lieber Shaggy, wie stehst du zu Tatanka?
Ja, also über den haben wir auch schon oft gesprochen, und das ist schon jemand, den ich auch in die New Generation Era auf jeden Fall verorten würde. Tatanka, jemand, der schon auch ein Upper-Mid-Kader war, mit dem man auch vielleicht mal hätte mehr probieren können. Tatanka, ja, gerade die Fehde gegen Rick Martell, interessant, Fehde gegen Bam Bam Bigelow, ganz spannend. Und dann später der Heel-Turn, der ja, und Tatanka war ja jemand, der lange undefeated war. Das ist so eine Geschichte, die man zwar immer mal wieder erzählt bekommt im Wrestling-Business, aber auch nicht so oft, weil das sich auch dann abnutzen würde. Tatanka war so der Erste, bei dem das auch so, zumindest wo ich es mitbekommen habe, auch so erzählt wurde. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Und ich fand den schon interessant. Ich war nie der größte Tatanka-Fan, aber für mich war das ein Wrestler, der da seinen Spot hatte und der ihn auch sehr gut ausgefüllt hatte, fand ich. Also der hat funktioniert in seiner Rolle und war ja auch extremst beliebt.
Extremst beliebt. Man hat sich da auch Mühe gegeben, die entsprechend zu präsentieren, ne? Wir erinnern uns dran, dass dann immer wieder Gäste quasi dabei gewesen sind. Nicht nur, dass er von Wahoo McDaniel zum Beispiel präsentiert worden ist. Dann gab es auch quasi Zeremonien, wo dann amerikanische Ureinwohner da mitgefeiert haben sozusagen, und das hat einen unglaublichen Wiedererkennungswert. Auch Tatanka selber, finde ich, hat einen großen Wiedererkennungswert gehabt. Nicht nur, er ist ja auch so ein bisschen abgerückt von diesem klassischen Bild des, ich sag mal, Indianer in Anführungsstrichen, was man damals gehabt hat, sondern auch mit dieser Sache mit der roten Haarsträhne zum Beispiel, was ja damals auch so ein symbolischer Akt gewesen ist, dass er ja alle amerikanischen Ureinwohner repräsentiert. Aber das hat ihn für mich nochmal so hervorgehoben, weil er war dann eben nicht nur ein Indianer in meinem Kinderkopf, sondern er war der Indianer sozusagen, weißt du? Und das hat ihn dann nochmal für mich auf eine andere Stufe gehoben. Und auch hier für uns deutsche Fans war es zum Beispiel so, dass der für mich so wirklich auf dem Schirm war, der mit dem Match bei WrestleMania 8 gegen Rick Martel damals. Ne? Wo er dann wirklich dieses, noch nicht mal ein langes Match oder so, aber das war trotzdem ein großes Match, ein großer Auftritt. Und da habe ich gedacht, ach guck mal, der ist ja ganz geil. Wie ging dir das, Shaggy?
Ja, du hast gerade gesagt, der größte Indianer für Olaf, also größer als Winnetou und Yakari. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, ich mochte Tatanka sehr, sehr gerne. Ich fand auch, der hatte irgendwie, man hatte da Sachen eingebaut in seinen Charakter, die man bei anderen Stars auch hatte. Er hatte ja auch diesen Tanz, also den hatte man bei anderen anders, aber ich meine jetzt, wo er dann zeitweise auch nicht Schmerzen nicht gespürt hatte. Das hat man ja eine kurze Zeit auch probiert, wie beim Warrior beispielsweise, ja. Oder wie bei Hogan, wenn er sich aufgehulkt hatte. Das gab's ja auch sonst nicht. Also man hat da schon, glaube ich, da wirklich sehr viel in dem gesehen auch und hat dann geschaut, wie funktioniert der auch und die Geschichten, die man ihm erzählt hatte, die haben auch immer funktioniert. Das war jemand, der fast durchgehend in Fäden dann auch war und ich finde, Tatanka ist definitiv ein ganz wichtiger Charakter gewesen in der New Generation.
Genau, nie das große Einzelgold gehalten, also gar kein Einzelgold gehalten. Also er hat ja seine Chance gehabt gegen Shawn Michaels um den IC Championship bei WrestleMania 9. Das endete ja, meine ich, in einem DQ oder Countout, was war, Shaggy? Bin mir gar nicht ganz sicher.
Ja, sowas in der Art auf jeden Fall.
Ich meine, ich bin jetzt gerade echt überlegen. Ich meine, es war ein Countout.
Ich glaube, es war der Count, genau. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ja.
Im späteren Verlauf ja dann auch nur mal Tag-Team-Champion, als er dann zum Heel geturnt ist. Shaggy, wie sehr hat dich damals der Heel-Turn geschockt gegen Lex Luger, wo es ja den großen Swerve gegeben hat, Tatanka, der ihm die ganze Zeit vorwirft, hier Lex, du hast dich verkauft an den Million-Dollar-Man und am Ende ist es dann Tatanka selber, der sich verkauft hat.
Das war eine tolle Geschichte, wie ich fand. Also das hat man sehr, sehr schön erzählt. Erstmal wirklich in eine andere Richtung spielen und dann so ein Swerve zu bringen, war zu dem Zeitpunkt auch ungewöhnlich. Und das war aber ein sehr, sehr schöner Moment, der da auch dann einen glaubwürdigen Heel-Turn eingeleitet hatte. Also ich fand, das hat man sehr gut erzählt und das hat auch langfristig, ging ja über mehrere Wochen, Monate und am Ende dann diese Überraschung, die vielleicht viele schon vorher gesehen haben, ich damals nicht. Mich hat's überrascht und ich fand's gut.
Ja, Tatanka auf jeden Fall jemand, der diese Generation mitgeprägt hat. Ich glaube, das kann man sagen, der für sehr viele Fans ein absolut denkwürdiger Charakter einfach gewesen ist und der auch davon extrem profitiert hat, also bis heute quasi und auch später der Verlauf, hat ja den Namen auch mitgenommen quasi, hat dadurch seinen Lebensunterhalt einfach sein Leben lang verdient und hat da wirklich eine große Rolle gespielt. Jemand anders, Shaggy, der uns durch verschiedene Ähren begleitet hat, das ist Charles Wright. Den kennen jetzt vielleicht nicht ganz so viele bei dem Namen, aber wenn ich jetzt sage, das ist Papa Shango gewesen, dann klingelt es wahrscheinlich, weil da haben auch einige gefragt, Mensch, warum ist der denn nicht im Golden Era Podcast vorgekommen? Ich tue mich da bei dem ein bisschen schwer. Also ich finde, der ist nicht so richtig Golden Era, auch wenn er da so zeitlich, was das Debüt angeht, reinfällt. Der kam ja 92 zur WWF. Hat dann ja auch die Fehde mit dem Warrior gehabt, dann im Nachgang von WrestleMania 8. Trotzdem fällt der für mich eher in die New Generation als in die Golden Era. Vor allem auch, weil wir den ja später nochmal in anderer Form gesehen haben, nämlich als Karma, the Supreme Fighting Machine an der Seite vom Million Dollar Man damals bei der Million Dollar Corporation.
Ja, und so viele andere Gimmicks da noch. Kommen wir, sprechen gleich noch drüber. Aber ja klar, Papa Shango, das war 92 und die Geschichte gegen Warrior, so groß man das versucht hat am Anfang aufzubauen, so groß wurde es dann aufgrund der Geschehnisse um den Warrior ja dann auch doch nicht. Aber das war schon eine interessante Geschichte. Aber so richtig viel war dann ja auch nicht mehr dann damit mit Papa Shango, ist ja relativ schnell dann auch still und heimlich fallen gelassen worden. Nach einer kleinen Pause kam er dann als Karma zurück oder dann später, also Karma the Supreme Fighting Machine, als in der UFC-Buben damals auch groß war, hat man quasi so eine Art UFC-Charakter oder MMA-Charakter dann aufbauen wollen und da war er sicherlich aufgrund auch seiner Erscheinung, seiner Statur genau die richtige Wahl und dann die Wandlung zu Karma Mustafa. Das hat schon auch funktioniert und später natürlich der Godfather, aber man, gerade in der Zeit als Karma, da gab es ja auch die große Geschichte mit dem Undertaker und das war eine Fehde, die sicherlich nur eine Midcard-Fehde war auch für den Undertaker, aber die habe ich immer noch in Erinnerung, die Fehde und das war sicherlich auch kein Fünf-Sterne-Match der beiden, aber so rückblickend, glaube ich, auch für ihn eine der größten Geschichten, die er hatte.
Ja, das auf jeden Fall, ne? Also das auf jeden Fall. UFC-Boom ist ein bisschen zu viel gesagt, muss ich hier ganz kurz an der Stelle sagen. Also der ja, UFC-Boom war...
Kam später.
Genau, der war noch nicht Mitte der 90er, der kam eindeutig sehr, sehr viel später. Aber man hat gemerkt, dass hier quasi, ja, Kampfsport wurde interessanter, sagen wir es einfach mal
so. Das meine ich damit, genau, ja.
Nicht, dass das jemand falsch versteht. Ich finde, Papa Shango hat einen absoluten Wiedererkennungswert gehabt, ne? Aber den hat man ja dann auch, wie du schon richtig gesagt hast, relativ schnell fallen gelassen. Auch wenn der Warrior ein bisschen schwarze Kotze spucken musste irgendwie dazwischendurch. Ich fand Karma stinke langweilig. Ich weiß, das ist mal ganz persönlich. Ich fand ihn unglaublich langweilig, auch diese Fehde mit dem Undertaker. Klar, man hat die untergebracht und auch natürlich dieser Swerve oder diese Geschichte, dass dann eben Karma die Urne des Undertaker stiehlt und dann einschmilzt. Das wird ja heute noch gern als Meme genutzt. So, hey, du denkst, du bist cool, schau dir mal Karma an. Der hat die Urne vom Undertaker eingeschmolzen, hat sich eine Kette draus gemacht. So, ja, große Fehde. Ich fand ihn aber trotzdem stinkelangweilig. Aber das war so ein bisschen die Erklärung dafür, dass wir Papa Shango einen dann eher in die New Generation verortet haben, weil ich finde auch, dass dieser Charakter hervorragend in die New Generation passt. Genauso wie jemand, lieber Shaggy, den haben wir schon als Head Shrinker gesehen und den haben wir dann später auch als Streetworker gesehen und den haben wir auch als Iron Sheik Protégé, nämlich als Sultan gesehen. Das ist ein gewisser Rikishi Fatu. Und der hat uns auch quasi durch die New Generation begleitet, also auch so ein bisschen noch angekratzt, die Golden Era, die Ausläufer, dieser Übergang der Golden Era zur New Generation, aber da auch gleich in verschiedenen Gimmicks.
Ja, hat uns dann aber auch in die Attitude Era noch weiter begleitet und hat eine Wandlung.
Genauso wie Papa Shango.
He did it for the Rock. Ja, ja, genau. Das ist auch so jemand, der ganz klar da auf einer Augenhöhe zu nennen ist, wie Papa Shango. Mit Rikishi dann später, das ist ja natürlich sein... dann das Gimmick, mit dem er dann auch zumindest in die Upper Midcard kam. Man hat es kurz mit Main Event probieren wollen, aber das hat dann nicht funktioniert. Und gerade an der Seite von Too Cool war der ja auch schon cool. Und seine Söhne kennen wir mittlerweile auch. Die sind auch alle ja immer noch Teil der WWE. Ich wollte schon fast sagen der Bloodline, aber das sind sie nicht mehr alle. Also das ist ja Fatu, auf jeden Fall Kiwikishi Fatu, sagen wir es mal so, ist natürlich ein großer Name in der New Generation gewesen. Obwohl man sagen muss, dass der Streetworker Fatu in meinen Augen nicht funktioniert hat.
Der Sultan auch nicht.
Der Sultan hat auch nicht funktioniert.
Noch viel weniger
aber
eigentlich.
Aber wer sah cooler aus? Wer sah cooler aus? Der Sultan oder der Streetworker?
Ich fand die beide nicht cool.
Wer sah cooler aus? Wer hatte das coolere Outfit?
Ja, jetzt willst du sagen, willst du hören, dass ich das Sultan sage?
Natürlich, also wenn du, ich glaube nicht, dass, wenn du Fatu sagen würdest, würde ich dich gerne in dem Outfit irgendwann mal sehen. Der hatte ja so eine bunte Jacke, so eine bunte Hose, das sah schon echt nicht cool aus. Man hat sich gedacht, das ist irgendwie was Cooles, was man da einbaut. Nee, das hat auch nicht so richtig funktioniert. Und der Sultan, man hat da halt einige Sachen ausprobiert. Als Sultan hat er ja, du hast gesagt, das Protégé von Iron Sheik hat ja sogar auch diese Schuhe dann an, die der Sheik ja auch immer getragen hat, vorne mit diesem Dingle, Bändel, wie heißt das? Dieses gedrehten Schuhe halt einfach. Und auch Bob Backlund nochmal als Sprachrohr mit dabei gehabt. Aber trotzdem, auch da hat man ja auch Geschichten versucht, eine Fehde versucht. Als Streetworker Fatu hatte man gar keine großen Geschichten. Man wollte den anders aufbauen. Und als man dann Rikishi auch gefunden hatte als Charakter, der hat dann ja auch wirklich gut funktioniert.
Ja, aber vielleicht schlagen wir an der Stelle gerade mal so einen kleinen Bogen rüber zu den Tag-Teams, lieber Shaggy, weil die Headshrinkers mit Sicherheit ein Team, was die Tag-Team-Zeit damals geprägt hat, auch die New Generation Tag-Team-Zeit, auch wenn die nur so bis 95 knapp zugegen gewesen sind. Aber wir hatten, also die New Generation Era ist jetzt nicht gerade die beste Zeit des Tag-Team-Wrestlings bei der WWF, das muss man hier ganz klar mal sagen, aber es gab trotzdem Tag-Teams, die hier herausstachen und die hatten, das mochte ich eigentlich immer sehr gerne, sehr oft auch gemeinsame Gimmicks. Natürlich, wir hatten auch so zusammengewürfelte Teams wie, ich sag mal, Owen Hart und der British Bulldog, die waren zwar so über Blut quasi miteinander verbunden, aber die haben jetzt kein gemeinsames Gimmick gehabt, so in dem Sinne, ne? Die waren jetzt nicht die bösen Kanadier oder die bösen.
Ja, aber irgendwie schon. Also da weiß ich, da würde ich eher Owen Hart und Yokozuna als
Owen Hart und Yokozuna, genau, ja.
besseres Beispiel nennen.
Richtig, ja. Ne, genau. Oder sowas in der Richtung. Wir hatten auch zum Beispiel die 1-2-3-Kid und Marty Jannetty, die waren auch mal Tag-Team-Champions. Auch das war jetzt nicht so das prägende.
Oder Bob Holly. Bob Holly mit 1-2-3-Kid.
Genau das hatten wir auch. Ja. Aber zum Beispiel, wir hatten jetzt, ich habe die Headshrinkers genannt, wir hatten die Quebecers nur so als Beispiel, wir hatten die Smoking Guns, wir hatten Man on a Mission, wo dann auch später noch Mabel zum Monster hier geworden ist. Wir hatten auch so schräge Sachen, wie natürlich so ein Well Done zum Beispiel, Shaggy. Wie ordnest du das Tag Team Wrestling und diese Gimmicks eigentlich ein für dich in der New Generation?
Naja, also ich finde schon, dass gerade, man hat es ja da mit Tag Teams auch probiert und man hat ja auch wirklich dann, finde ich schon, da auch Konstellationen und Gimmicks gehabt, die ganz cool waren, die dann auch irgendwie funktionieren. Smoking Guns haben ja irgendwie, das hat man dann nochmal probiert, diese ganzen Gimmick-Geschichten. Wir werden gleich noch über ganz, ganz viele Gimmicks reden. Das war die Zeit, wo man viel probiert hat. Die Headshrinkers würde ich ein bisschen außen vor lassen. Die sind zwar in der Zeit und die haben die Zeit auch mitgeprägt, aber das ist ja ein Gimmick, was es auch schon Jahrzehnte davor gab. Also das ist ja quasi das, die Anlehnung auch an die früheren samoanischen Gimmicks. Auch dieses Team, die beiden gab es ja auch schon in der späten NWA, frühen WCW, sind die auch als Tag Team schon angetreten. Also die waren ja schon auch mit dabei. Man on a Mission hat man auch gedacht, das ist eine neue Generation. Wir machen Hip-Hop cool. Die kriegen einen coolen rappenden Manager. Oder Oscar. Da haben sie sich dann für Oscar entschieden, statt einen coolen rappenden Manager. Also man hat da verschiedene Sachen probiert, die neue und die auch schillernd waren. Also Man on Mission war definitiv ein schillerndes Tag-Team. Aber so, man hat gemerkt, dass man nicht so sehr auf Tag-Teams gesetzt hat, wie vielleicht in den 80ern. Also das hat man deutlich gemerkt. Das hat man ja dann auch noch länger, gerade mit Vince McMahon, der war nie der größte Tag-Team-Fan. Und das hat man in der Zeit ganz besonders gemerkt. Obwohl man viele Tag-Teams hatte, aber so eine richtige gute Position hatten die nicht auf der Karte.
Ja, wenn man jetzt WrestleMania 9 ja für viele so eine Show, die sich, ich habe die auch viel zu oft gesehen dafür, dass sie eigentlich gar nicht so gut ist, wenn man ehrlich ist. Ne? Aber da hatten wir auch so Teams wie natürlich Money Inc., die man, auch die, eher so eine Übergangsgeschichte. Ne? Also gerade auch eine Ted DiBiase, den haben wir ja eindeutig als Charakter aus der Golden Era verortet quasi. Irwin R. Scheister, IRS. Den würde ich eher so in die New Generation stecken und zusammen haben die halt eben Money Inc. ergeben. Das ist so ein Tag Team, was so wirklich in diesen Übergang mit reinfällt. Megamaniacs war einfach nur für diesen kurzen Run, den wir da gehabt haben. Ne? Auch Money Inc. hat ja nicht ewig gelebt sozusagen, allein aufgrund der gesundheitlichen Probleme von einem Ted DiBiase. Also Tag Team Wrestling war damals, wie ich finde, eher so eine Attraktion, sowas, was du auf der Karte haben musstest, so ein Match oder irgendwie sowas. Wir hatten auch die Steiner Brothers zum Beispiel, dürfen wir auch nicht vergessen, die hatten wir auch eine Zeit lang bei der
Die Beverly Brothers.
Die Beverly Brothers, auch die hatten
wir. Kennst du, wie heißen die, weißt du es noch?
Bo und Blake.
Ha, schon wieder verwechselt, lieber Olaf.
Genau, aber Tag Team Wrestling auch jedenfalls auch das ganz wichtig damals, was auch viele damit verbinden. Also Man on the Mission zum Beispiel ist was ganz viele im Kopf behalten haben, obwohl die beiden jetzt, glaube ich, einmal ganz kurz nur Tag Team Champion gewesen sind auf einer Europatour, glaube ich, haben sich den Titel geholt und haben dann gleich wieder verloren, wenn ich mich nicht komplett täusche.
Ich weiß nicht, ob das offiziell auch zählt, das ist mir gerade gar nicht klar. Wir hatten ja mit Mabel jemanden, der dann ja später noch, gerade aufgrund seiner Statur, mit dem noch einiges probiert hat, in dem Main Event mal kurz gepusht, als King, Mabel, dann später natürlich Viscera, Big Daddy V, was es da alles gab, hat man schon einiges probiert, aber mit Mo und Oscar, zwei Leute an der Seite, die eigentlich, ja, Beiwerk waren.
Ja, ja, ja. Da hat man auch gesehen, man hat da noch einfach dieses Monster Mabel gesehen und hat sich gedacht, Mensch, aus dem müssen wir irgendwas Großes machen. Der konnte sich auch ganz gut bewegen, dadurch war er sehr beeindruckend. Hat dann eher so semi funktioniert. Ne? Wir erinnern uns an King of the Ring Sieg, damals bravourös gegen Savio Vega im Finale und dann noch der noch viel grandiosere Run auf den Champion-Titel gegen Big Daddy Cool Diesel damals, über den werden wir gleich auch noch sprechen, beim SummerSlam, wo die verantwortlich ganz so glücklich gewesen sind, als Mabel dem einfach mal ins Kreuz gesprungen ist während des Matches und gedacht haben, mein Gott, der bricht unser Champion hier in zwei. Naja, machen wir weiter hier noch bei den Singles-Wrestlern, weil wir sind ja bei den großen Charakteren und ich finde, wenn wir bei Mabel sind, lieber Shaggy, dann müssen wir eigentlich auch zu Yokozuna kommen. Und Yokozuna, auch da, jemand, der nicht so lang dabei gewesen ist, aber der einen unglaublichen Wiedererkennungswert hat. Und da ist der Körperbau Teil des Gimmicks. Und das Gimmick dieses Sumo-Großmeisters, dieses dominanten Kriegers, der da quasi in die WWF eingefallen ist, auch wenn der im Herbst 92 sein Debüt gefeiert hat, dieser Monster-Push, den er hier am Anfang bekommen hat, für mich auch jemand, der gerade bemessen daran, dass er gar nicht so lange dabei gewesen ist, dieses Bild dieser Generation massiv geprägt hat.
Ja, ist verrückt, wenn man sich das anschaut, wie lange der eigentlich auch wirklich dabei war, beziehungsweise wie lange er im Main Event auch eigentlich nur war. Das war ja wirklich nur eine sehr, sehr kurze Zeit, in der man da wirklich so vehement auf ihn gesetzt hatte, aufgrund auch seiner gesundheitlichen Verfassung natürlich. Denn das Gewicht, klar, das war sein Gimmick, aber das Gewicht war auch seine Krankheit. Und das war dann natürlich schwierig, ihn dann da auch wirklich lange oben halten zu können. Also jemand, der bei den Fans sicherlich sehr Eindruck geschunden hatte, jemand, der bei den Kollegen extremst beliebt war, das war Yokozuna, und der ist ja relativ schnell, du hast es gerade gesagt, man hat ihm den Raketenrucksack aufgesetzt, also der Debüt, dann direkt wenige Monate später der Rumble-Sieg und der Titelgewinn bei WrestleMania. Titelgewinn, ja, aber das ist eine Geschichte, die ich vorhin hätte schon ansprechen wollen. Du hast ja gesagt, der Abgang von Hogan und der Titelgewinn von Bret Hart, gab es eine Veränderung, aber Hogan, der sollte ja zumindest für kurze Zeit wiederkommen. Und leider, und das ist ja etwas, was viele Wrestling-Fans auch vielleicht deswegen nicht in der New Era verorten wollen. Hogan kam ja nochmal zurück an dem Abend und holte sich den Titel, hat ihn dann relativ schnell aber auch wieder an Yokozuna verloren. Aber das war so ein nicht so gutes Highlight, eher ein Lowlight in der New Generation Zeit.
Ja, genau, ne? Dann der King of the Ring, das Match der beiden gegeneinander, der Kameramann mit dem explosierenden Blitzlicht quasi, Hogan geblendet und Yokozuna, der dann abstauben kann quasi, kein fairer Sieg. Und dann im Nachgang, natürlich hat man ihn dann als den bösen Ausländer quasi dargestellt, ne? Dann gab es die Body Slam Challenge, die Fehde gegen Lex Luger, zu dem kommen wir gleich. Und im Nachgang natürlich dann auch die Geschichte mit dem Undertaker, ne? Und dann auch da prägen natürlich die Szene, weil da stand dann eher der Undertaker im Mittelpunkt, das Casket-Match beim Royal Rumble damals, wo der Undertaker zum Himmel aufsteigt und dann erstmal verschwindet. Auch das wiederum für sehr, sehr viele eine schöne Geschichte. Im späteren Verlauf dann im Tag-Team mit Owen Hart unterwegs, auch später nochmal einen Babyface-Turn, dann gegen Camp Cornette damals, gab eine Fehde gegen Vader zum Beispiel, auch Matches gegen den Steve Austin, der damals natürlich auch im Ende der New Generation hier aufgekommen ist. Ja, aber viel zu kurz eigentlich, ne? Aus dem hätte man so viel machen können, und du hast es sehr schön gesagt, ne? Auf der einen Seite das Gewicht, sein Gimmick, auf der anderen Seite aber auch das Gewicht, seine große Krankheit, und jemand, der auch athletisch im Ring einfach Unglaubliches drauf gehabt hat. Deswegen hat er die Leute auch beeindruckt und ist nachhaltig im Gedächtnis geblieben. Ne? Egal, ob es jetzt der Leg Drop ist oder der Banzai Drop oder der Belly to Belly, das sah alles beeindruckend aus bei der Masse. Aber Shaggy, einer der...
Ich würde ich habe dich ja unterbrochen, weil wir gerade bei den großgewachsenen Männern jetzt auch irgendwie waren. Wie ordnest du, und das fände ich jetzt ganz spannend, so ein bisschen Vader in die New Generation ein?
Also erstmal nicht als schillerndes Gimmick.
Ja, das sowieso nicht.
Ich finde, Vader ist eines der großen Missverständnisse der WWF-Geschichte.
Ja.
Der ist nicht fit zur WWF gekommen, hat sich dann keine Freunde gemacht, namentlich vor allem Shawn Michaels, und ist dann zu so einem Side-Act verkommen. Also ich finde, der hat sein volles Potenzial nie ausspielen können, und der hätte immer das Potenzial zu einem Main-Eventer gehabt, ist es aber nie geworden, leider. Und deswegen fällt der für mich einfach so unter ferner Liefen da rein. Deswegen ein einziges großes Missverständnis bei der WWF.
Ja, wie ordnest du Lex Luger ein? Ist der schillernd? Ist der auch ein einziges großes Missverständnis?
Boah, du bist so gemein. Wie? Das ist die Frage, die habe ich hier reingestellt ins Handout und wollte dir stellen. ich finde, das Narcissist-Gimmick fand ich schon sehr witzig, ne? Mit den Spiegeln, mit der Robe und mit dem Feuerwerk und dem ganzen Drum und Dran. Und auch dem All-American-Gimmick hat man ja am Anfang auch diesen sprichwörtlichen Raketenrucksack aufgesetzt, ne? Also den Jet.
Den Raketenbus.
Nee, den Jet-Rucksack, also den Hubschrauber-Rucksack vielleicht, so, weißt du?
Ich würde sagen, den Bus.
Sky Police. Nein, das ist schon. Ich würde den aber auch als wichtigen Charakter für die New Generation bezeichnen, Shaggy. Also das auf jeden Fall. Ne? Auch wenn wir machen jetzt so ein bisschen unsere Witze darüber. War natürlich auch nicht die erfolgreichste Zeit, also egal ob jetzt mit Lex Luger, mit Bret Hart oder wie auch immer, New Generation, von den Zahlen her schwierig, egal wie emotional da jetzt viele mit verhaftet sind. Nichtsdestotrotz hatte Lex Luger einfach, der hatte auch kontinuierlich Storylines, das muss man hier sagen, ne? Gegen den Yokozuna, den Rumble-Sieg damals mit Bret Hart, WrestleMania 10, den Main-Event, den er vorher ausgeplaudert hat, anscheinend, ne, da gibt's ja auch diverse Gerüchte drüber, dann die Story mit Tatanka im weiteren Verlauf, dann auch das Tag-Team mit dem British Bulldog, auch das nicht so geil, aber der war halt immer dabei und der hat immer eine Rolle gespielt.
Der war immer dabei, aber der hat nicht wirklich richtig funktioniert. Man hatte ihn ja aufbauen wollen als den neuen Hulk Hogan. Vielleicht reden wir gleich ja noch über Diesel, da ist eine ähnliche Geschichte. Der hat vielleicht besser funktioniert, aber Lex Luger, sein großer Moment war ja auch der Sieg gegen Yokozuna beim SummerSlam. Und da hat er ja auch den World Champion besiegt und groß gejubelt. Aber wir wissen, das war nur ein Count-Out-Sieg auch in diesem Fall. Also Lex Luger, das war ein großer Charakter, aber der war nicht so groß, wie man ihn hätte gerne haben wollen. So, das muss man dazu sagen.
Das stimmt, das stimmt. Und da gehe ich komplett mit dir. Aber auch da jemand, über den man auch noch spricht, also gerade diese Storyline mit dem Lex Express, da haben wir sogar schon mal einen eigenen Fokus-Podcast drüber gemacht. Also so verkehrt kann es dann doch nicht gewesen sein. Aber wenn ihr ganz viel Zeit habt, es gibt eine sehr, sehr lange Doku oder beziehungsweise einen sehr langen Zusammenschnitt dieser ganzen Tour.
Das ist keine Doku, das ist wirklich nur ein Zusammenschnitt. Man sieht diese ganze Geschichte auf dem, wie heißt der Flugzeugträger?
USS Intrepid.
Ach, das mag ich immer, Olaf einfach das zu fragen. Ich wüsste es auch mittlerweile, weil Olaf das schon so oft gesagt hat. Aber das ist etwas, was er im Schlaf, das ist das, was du, wenn du irgendwann mal alt und senil bist, wahrscheinlich die ganze Zeit sagen wirst. Oder die Beverly Brothers zu verwechseln.
Beerdigt mich auf den USS Intrepid, bitte.
Eins von beiden wird es wahrscheinlich sein.
Schießt mich aus dem Torpedorohr ab irgendwie.
Also man sieht diese ganze Bodyslam-Challenge, dann sieht man die noch stundenlang, wie Lex Luger mit dem Bus durch Amerika gefahren ist und an irgendwelchen Malls war und da Autogramme geschrieben hat und wie glücklich er dabei war. Das sieht man auch ganz deutlich, denn das war ja alles andere als gar nicht.
Genau. Also, was die New Generation aber auch gewesen ist, also wir haben jetzt hier schon Gimmicks angesprochen, die sehr oft gewechselt worden sind, auch bei bekannten Namen. Lex Luger war ja auch ein Star, als er zur WWF gekommen ist, hat dann dieses Narcissist-Gimmick bekommen, danach All-American. Was ganz auffällig ist, Shaggy, das haben Mella und ich auch letztens bei einem Survivor Series-Match festgestellt, dass du sehr oft bekannte, gute Wrestler hast, die dann zur WWF gewechselt sind und in ganz, ganz komische Gimmicks gesteckt worden sind. Wir kommen gleich noch zu anderen komischen Gimmicks, die auch viele von euch noch im Kopf gehabt haben. Aber wenn ich zum Beispiel an jemanden denke, wie einen Red Redford, das war damals Louis Spicoli, den hat man in so ein Grunge-Gimmick gesteckt. Ne? Wir haben einen Aldo Montoya, den Portuguese Manowar gehabt. Das ist später Just Incredible geworden. Wir hatten eine Tracy.
Da waren ja, aber ganz kurz, waren ja davor noch keine bekannten Leute. Beide waren in diesem Fall, PJ Walker und Louis Spicoli, waren ja schon Jobber oder vielleicht sogar ein bisschen Edeljobber Richtung, die hat man häufiger gesehen, denen hat man Gimmicks gegeben.
Das stimmt. Das stimmt. Aber trotzdem finde ich halt interessant, was aus den was auch deren Ruf gewesen ist. Louis Spicoli, da haben ja auch viele gesagt, dass das eigentlich einer von den ganz Großen hätte werden können, wenn er nicht so früh verstorben ist. Und Justin Credible später bei der ECW als Teil der Impact Players war ja auch schon eine große Nummer. Mit dem Gimmick, was kaum anders hätte sein können als das des Portuguese Manowar. Auch ja, Tracy Smothers, wo packst du denn Tracy Smothers hin? Den vergessen, glaube ich, auch viele. Freddie Joe Floyd, der nette Farmjunge von nebenan.
Ich mochte Tracy Smothers im Vorfeld ja auch schon, also den der Karriere habe ich auch schon verfolgt, auch in der Seite zum Beispiel von Steve Armstrong, die Young Pistols, wie sie auch hießen. Also das war ja schon eine Zeit, wo ich den auch sehr, sehr mochte und später Tracy Smothers ja auch noch, auch bei ECW auch nochmal überzeugt. Also das ist auch schon so jemand, den man geholt hat. Wie viele andere, das sind einige Namen, die wir jetzt aufzählen, und die man schon aus anderen Ligen kannte, aber denen neue Gimmicks einfach aufgedrückt hatte, die dann in meinen Augen einfach nicht funktioniert haben. Das sind so viele Namen. Du hast, ich würde gerne auch mal hier zum Beispiel The Goon ansprechen, den bösen Eishockeyspieler, der ja auch in die Zeit fällt, mit seinen ganz komischen, wackeligen Schuhen. Ganz komisches Gimmick. Das war ja auch mit Wild Bill Irwin auch jemand, der gerade in den Südstaaten auch schon namhafter Wrestler war. Oder auch T.L. Hopper, der Klempner, mit der Klempnerhose, die immer zu weit rutscht. Und das war ja Tony Anthony, White Boy Tony Anthony, der gerade bei USWA, Memphis und so weiter auch schon ein Main Eventer war, dem man dann solche Gimmicks gegeben hat. Das war eine Reihe von Leuten, wo ich nicht verstanden habe, warum man das so ausprobiert. Das war die Zeit der Berufsgimmicks. Duke the Dumpster Josie und so weiter und so fort.
Ja, aber da kommen wir, wenn wir schon bei den Berufsgimmicks sind, lieber Shaggy, aus dem Shane Douglas hat man einen Dean Douglas gemacht, der böse Lehrer, der immer an der Tafel gekratzt hat, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Ja, der war Backstage auch nicht so beliebt und ist deswegen relativ schnell durchgereicht worden und es hat auch die Promotion im Groll verlassen. Aber, also, der hat ja eigentlich auch alles gehabt und das haben wir ja im späteren Verlauf ja auch gesehen, dass der aus dem Meer werden konnte, also bei der ECW ein riesiger Star, bei der WCW so, aber nichtsdestotrotz war das jemand, aus dem hätte man mehr machen können als ein Lehrer.
machen müssen sogar. Aber das Problem war nicht nur er, sondern das Problem war natürlich sein Disput mit der Klick im besonderen Fall. Gerade in Shawn Michaels, der zu der Zeit, den müssen wir ja auch ganz bestimmt nochmal ansprechen, kein sehr netter Mensch war, sagt ja Shawn Michaels im Nachhinein auch noch. Und ein sehr schwieriger Mensch, der etliche Leute unten gehalten hatte, wenn es ihm irgendwie nicht gepasst hatte oder die zumindest die Backstage-Macht hatte, dies zu tun und dann eher seine Freunde und vor allem sich ins bessere Licht zu stellen. Und gerade in Shane Douglas und Dean Douglas hat darunter ja sehr gelitten und ist ja im großen Streit gerade mit der WWE, gerade wegen Shawn Michaels, wegen der Klick, dann auch gegangen. Und das ist, glaube ich, etwas. Man hätte auch mit dem Dean Douglas Gimmick weitermachen können und hätte das vielleicht noch modernisiert und sowas, dann hätte aus Shane Douglas auch ein größerer Star insgesamt werden können. Glaube ich schon, aber ja, da sind Backstage-Politics dann dazwischen gekommen.
Ja, und apropos merkwürdige Gimmicks unter den großen Namen stecken. Also ich schmeiße jetzt einfach hier so ein paar Namen mal rein. Wir haben zum Beispiel Barry Windham gehabt, auch jemand, der bei der WCW, NWA ein riesiger Name gewesen ist, Champion und so weiter und so fort, große Fäden bestritten hat. Der ist als Stalker aufgetreten, also so als Militär-Tarnmensch, der irgendwie so durchs Unterholz kraucht. Wir hatten Chris Candido als Fitness Guru quasi hier von den Body Donners, begleitet von Sunny natürlich, die dann später, ja jetzt zuletzt natürlich nochmal sehr, sehr negative Schlagzeilen gemacht hat, aber auch gerade in der New Generation extrem populär gewesen, das muss man hier sagen. Wir hatten den bösen Zahnarzt Isaac Yankem, später dann als Kane natürlich unterwegs und dann später hat er das Böse wiedergefunden, da ist nämlich der böse Politiker dann geworden. Im echten Leben. Und wir hatten dann auch so Charaktere, also auch was ich damals auch geliebt habe. Also zum Beispiel so, ich fand einen Adam Bomb fand ich irgendwie cool, einen Brian Clark als Chronic oder auch einen Jean-Pierre Lafitte, einen PCO. Gut, das Piratengimmick war ein bisschen abgedroschen, aber gerade in der Kombination mit Jacques Rougeau als Quebecers haben die für mich super funktioniert. Und dann schließe ich auch die Liste ab. Terry Gordy damals als Executioner, also. Oder El Snow als Avatar. Also, lieber Shaggy, da ist ja so viel, was am bekannten Namen in komische Gimmicks gesteckt worden ist.
Ja, zu Terry Gordy ganz kurz. Das war ja schon jemand, der in Japan auch ein legitimer Star war. Und der aber schon weit über seinen Zenit hinaus war. Und man es trotzdem noch mal probiert. Man hat ihm so eine komische Maske aufgesetzt als Henker. Und dann an der Seite von Paul Bearer auch. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Der konnte auch, war auch überhaupt wrestlerisch einfach nicht mehr weit über seine goldene Zeit hinaus. Al Snow, junger Wrestler, mit dem hat man ja auch einiges probiert. Avatar, komischer maskierter Wrestler, aber noch viel schlimmer, auch in dieser Zeit und wo wir auch bei Tag Teams reden, Leaf Cassidy zusammen mit Marty Schnelli als die New Yorkers. Also auch das, da hat man so viel probiert, dann hat man fast die Karriere eines Al Snows kaputt gemacht, wenn er dann nicht auch noch zu ECW gegangen wäre und da zu einem Star geworden wäre und dann zumindest einen Teil des Ruhms mitgenommen hat zurück zur WWE. Also Avatar und Leaf Cassidy, nicht gut.
Trotzdem, willst du was zu Barry Windham und dem Stalker sagen und zu Body Donners?
Also Body Donners fand ich schon cool. Also die haben mir ja schon Spaß gemacht, Skip und das wurde ja dann auch wurden ja auch noch dann mehr mit der Zeit. Tom Pritchard ja auch als Teil der Body Donners. Ich fand das unterhaltsam, muss ich sagen. Also mir hat das Spaß gemacht.
Skip und Zip damals übrigens.
Ja, genau, Zip, so hieß er. Ich bin nicht auf den Namen gekommen. Mit Sunny, die man sicherlich auch nennen muss in der Auflösung, weil die war auch ein großer Star in der New Generation. Mittlerweile gerade ja verurteilt worden inzwischen, wegen ja mehrfachen Alkoholmissbrauchs, wegen eines Unfalls mit Todesfall, ohne Führerschein. Unter Alkoholeinfluss jetzt erstmal für längere Zeit im Gefängnis, aber damals war die ein großer Star. Also damals war die wirklich größer als die Buddy Donners. Die war die Frau Nummer 1 zu dem Zeitpunkt auch und eine der spannendsten Managerinnen überhaupt. Über Manager können wir gleich auch nochmal sprechen, aber die war auf jeden Fall entscheidend. Über den Stalker, also ich sag mal so, wenn ich jetzt sage, dass Terry Gordy als Executioner nicht funktioniert hat, den hat man ja zum Glück so ein bisschen vergessen. Den Stalker, den kann man leider nicht so richtig vergessen. Und das war wirklich für jemanden wie Barry Windham, den ich noch als noch größeren Star als Terry Gordy einschätze, zumindest was den amerikanischen Markt angeht. World Champion bei NWA gewesen, ein großer Name bei der WCW am Anfang zumindest auch gewesen. Später dann natürlich als West Texas Rednecks dann schon über den Zenit hinaus, aber das war schon ein guter. Und Barry Windham, Wo wir den jetzt schon mal haben und gerade über die New Yorkers gesprochen haben, muss man natürlich die New Blackjacks auch nochmal erwähnen, die auch in diese Zeit fallen. Da hat man, finde ich, zumindest noch das Bessere als den Stalker aus Barry Windham gemacht, aber trotzdem auch das nicht funktioniert.
Ja, ich breche trotzdem noch eine Lanze für Adam Bomb. Ich finde, aus dem hätte man trotzdem mehr machen können.
Zu Adam Bomb habe ich nichts Negatives gesagt. Ich fand ihn fantastisch. Also der hat richtig Spaß gemacht. Das war die beste Zeit von Brian Clark, wie ich finde.
Ja, ich mochte ihn ja auch an der Seite von Brian Adams damals. Ich muss überlegen, ja. Welcher Musiker war es nochmal, der damit gewrestelt hat? War es jetzt Sting oder war es Brian Adams? Ich weiß es nicht mehr genau.
Es liegt ja daran, dass Crush, also das ist ja Brian Adams, dein Lieblingswrestler, halt einfach bis heute geblieben ist. Deswegen klar, dass du den dann nochmal erwähnst.
Sei mal vorsichtig, wir kommen hier gleich noch zu unseren New Generation Crushs. Da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber es gab einfach unfassbar viele quirky Gimmicks, gerade so 94, 95, 96, wo man sich ausprobiert hat, wo man versucht hat, irgendwie Charaktere zu kreieren. Da wurde einfach viel an die Wand geworfen und hat gehofft, dass es irgendwie kleben bleibt. Ne? Du kannst auch noch so Namen wie den Mantor mit reinwerfen. Duke Josie hast du gerade eben schon angesprochen. Giant Gonzalez muss man da auch nennen. Und auch den haben viele Leute im Kopf, einfach weil dieser Freak-Faktor damals so groß gewesen ist, oder? Der Angriff auf den Undertaker beim Rumble 93. Die Fehde gegen Undertaker wahrscheinlich die... War das die schlimmste Fehde vom Undertaker aller Zeiten?
Nee, also da würde ich nicht sagen. Also da fand ich jetzt schon... Wrestlerisch ja, definitiv, vielleicht sogar, aber so rückwirkend betrachtet ist das so krass in Erinnerung geblieben, dass ich das, also nicht, würde das nicht schlechter einordnen als jetzt Karma oder King Kong Bundy oder wie auch immer. Also ich würde sagen, die Fehde gegen Giant Gonzalez, die ist, auch wenn sie vielleicht wirklich, wirklich schlecht ist, legendär und das macht sie wieder groß und gut.
Shaggy, jetzt die entscheidende Frage, Giant Gonzalez, das Outfit mit Fell oder ohne Fell?
Mit Fell war cooler. Okay. Also mit Fell war auf jeden Fall cooler. Das sah auch von Weitem sehr muskulös aus.
Ja, an dem war ja nicht so viel dran. Das ist einfach so, der ist so riesengroß gewesen. Der war in erster Linie einfach schlaksig.
Nee. Frage an dich. Ein Tag-Team haben wir jetzt noch nicht so richtig erwähnt, was ja auch in die Zeit passt, was aber auch nie groß geworden ist. Aber im anderen Ligen groß war. Wen mochtest du mehr bei Well Done?
Ist mir eigentlich total egal. Timothy Well und Stephen Dunn, kann das sein?
Ja, genau so hießen die.
Allein, dass man sowas noch weiß, ne? Und dann mit den Fliegen.
Aber nicht zu vergessen, Steve Doll Stephen Dunn und Blake Beverly, die beiden waren entscheidend beim Start der NWO.
Ja, das stimmt. Der Mauler. The Mauler mauls his opponent. Das ist auch mein Lieblingszitat aus dem Kommentar von damals von der WCW.
Also Scott Hall kam bei dem Match dabei, um das mal zu erklären, dass die Leute fragen, wann waren die denn bei der NWO? Nein, das nicht. Aber ja, das war das Debüt von Scott Hall bei der WCW, als das Match der beiden stattfand, das natürlich niemanden interessiert hatte.
Genau, aber hier, das sind wirklich dann so die Trash-Gimmicks. Da habt ihr auch schon mal in 2x5 diverse Male drüber gesprochen, über solche Charaktere. Wir wollen ja noch ein paar bunte, schillernde Charaktere hier aufgreifen, die auch gerade diese ganze Zeit geprägt haben. Und vielleicht nicht unbedingt das schillerndste Gimmick, aber auf jeden Fall jemand, der absolut herausragend funktioniert hat damals, war natürlich ein 1-2-3-Kid Sean Waltman. Dieser Upset-Sieg gegen Razor Ramon damals, der musste nicht immer gewinnen, aber es war einfach so, dass der ja sehr spektakulär gekämpft hat hier, der ehemalige Kamikaze-Kid. Sean Waltman, ein unglaublicher Farbtupfer damals, der eine ganz andere Qualität auch in die Shows reingebracht hat und deswegen eigentlich geschillert hat. Ne? Auch für das Gimmick, der sah ja damals aus wie Milchbubi, das muss man mal sagen. Später dann natürlich noch der Turn auch gegen Razor Ramon und dann auch so unsägliche Matches wie dieses Crybaby-Match. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, Shaggy.
Ja, leider.
Und dann gewickelt wurde von Razor und sowas. Also, naja.
Ja, aber das war schon eine geile Geschichte. Also, das ist so einer der großen Höhepunkte in meiner Zeit als Wrestling-Fan. Damals war sowas einfach noch, also der Sieg gegen Razor, meine ich natürlich, das war schon ein Riesenmoment. Den Kid hatte man ja schon gesehen, den kannte man aus dem Indie-Bereich, also natürlich die absoluten Hardcore-Fans damals, wer waren es ja nicht, als Lightning-Kid schon in Anführungsstrichen Indie, richtig, konnte man damals ja noch nicht so nennen. Und er ist ja dann angetreten mehrmals als Enhancement-Talent, als Jobber in dem Fall für die WWF, als Cannonball-Kid, als dann nochmal als Kamikaze-Kid und so weiter. Und hat da natürlich klare Niederlagen einfahren müssen, Woche für Woche.
Gegen Bestie Booger übrigens einmal auch, den haben wir auch noch nicht erwähnt. Der war auch nicht schillernd, deswegen haben wir ihn hier nicht drin. Aber
gegen Doink, den sollten wir vielleicht noch erwähnen.
Doink erwähnen wir gleich, aber Bestie Booger war ja auch jemand, den verbinden auch ganz, ganz viele mit dieser Zeit.
Ja. Da ist ja auch richtig, er war ja in der Zeit, aber schillernd war er nicht, er stinkend. Zumindest sollte er so gewesen sein. Und dann das Match als The Kid gegen den Razor Ramon, wo es den Moonsault gab und einen überraschenden Sieg, der wirklich damals, also ich glaube, es gab nie wieder einen überraschenderen Sieg als diesen, so zumindest im normalen TV. Das war krass, das war ein toller Moment.
Hallo?
Und das hat natürlich Moment.
Was ist denn mit Barry Horowitz und Skip?
Ja, da hat man es nochmal kopiert. Ja, genau. Und das hat auch, ich würde sagen, das hat 70% von dem funktioniert, ja, was vorher funktioniert hat. Aber weil Barry Horowitz auch schon jemand war, der wirklich über Jahrzehnte sich immer hingelegt hat für die anderen. Also deswegen hat es auch funktioniert in dem Fall nochmal. Ja. Also das aber war auch eine Geschichte.
Mach ruhig weiter mit dem 1-2-3-Kid. Ich wollte nur Horowitz und Skip noch reingeworfen haben.
Ja, hast du ja auch gemacht. Aber im Grunde war es das ja schon. Den Sieg und daraus aus dem Kid wurde ja dann der 1-2-3-Kid, weil das Publikum das auch immer gerufen hat. Und das war ja dann auch eine Geschichte. Der hat ja dann gegen Razor und dann an der Seite von Razor und dann auch später dann noch an der Seite von anderen Leuten auch funktioniert. Aber so dann der Wechsel rüber zur WCW und NWO und dann natürlich sein Wiederwechsel zurück, der war dann natürlich schon was Großes. Also das ist auch jemand, der nie in der ersten Liga war, aber trotzdem jemand, der in der zweiten Reihe eine ganz wichtige Rolle gespielt hat. Und gerade in der Zeit war der auch, gerade bei jungen Fans, sehr, sehr beliebt, der 1-2-3-Kid.
Ja, absolut, ne? Also ich glaube, da konnte man sich gerade als junger Mensch super rein identifizieren in diesen Charakter, ne? Weil der war eben nicht dieser riesengroße, aufgeplusterte Catcher oder sonst irgendwas, sondern der sah halt relativ normal aus und hatte eben durch das Tempo, durch die spektakulären Aktionen, durch das Herz auch, hat er sich dann immer wieder durchsetzen können, konnte Siege einfahren und selbst wenn er dann verloren hat, dann hat er trotzdem tolle Matches abgeliefert. Also zum Beispiel dieses Match gegen Bret Hart damals, das war ja wirklich herausragend. Das hatten wir auch schon mal im Match of the Week damals, das war im Sommer 94 müsste das gewesen sein. Das war herausragend. Und auch die Tag-Team-Kombination, die wir mit ihm gehabt haben, zum Beispiel mit Bob Holly oder auch mit Marty Jannetty, die haben auch Spaß gemacht. Natürlich dann dieser Run bei der Million Dollar Corporation. Ich finde, als Heel hat der nie so richtig funktioniert. Also das mochte ich nie so wirklich. Aber ja, wie gesagt, das waren auch gegen Hakushi übrigens nochmal. Das haben wir auch schon als Match of the Week gehabt. Geile Matches. Hakushi hier auch nochmal ganz kurz so am Rande genannt. Auch jemand, der damals nicht so lang bei der WWF gewesen ist. Jinsei Shinsaki. Aber jemand, der auch vom Wrestling-Style her eigentlich gar nicht da so richtig reingepasst hat. Aber fand ich trotzdem ein cooler Charakter, den man damals gehabt hat. Ja, Shaggy, kommen wir mal zu drei von unseren Favoriten. Also Doink, Shaggy. Doink, der Clown, jemand, der als böser Clown absolut herausragend gewesen ist und dann als guter Clown mit wechselnden Personalien unter der Maske dann eher so in der absoluten Trash-Schiene gelandet ist, trotzdem für viele ein Wrestler und ein Gimmick gewesen, was sie massiv mit den 90ern verbinden.
Ja, also gerade der Heel-Clown Matt Bourne, ja, in der Anfangszeit, das war ja schon erst Publikum aufgetaucht, dann hatte die Wrestler, gerade vor allem die einige Face-Wrestler, immer mal geärgert Streiche gespielt und so. Aber das wurde dann auch richtig gemein. Also das war schon ein wirklich, wirklich tolles Gimmick. Bis zu seinem Face-Turn, dann war es wirklich nicht mehr gut. Also gerade die Geschichte mit den drei kleinen Clowns, ja, gegen Jerry Lawler und seine Royal Family oder wie das hieß. Weißt du noch, wie die Begleiter an der Seite von, also Dink?
Doink,
ist ja klar.
Doink, Dink, Pink und Wink.
Okay, aber das hätte ich auch noch wahrscheinlich hinbekommen. Aber jetzt kommen wir zur schwierigeren Seite. Die Seite von Jerry Lawler, weißt du noch, wie die hießen?
Cheesy, Sleazy und Sneezy.
Warum weißt du sowas?
Ich weiß es nicht.
Okay. Das ist schlimm. Aber das war auf jeden Fall eine schlimme Zeit dann als Face-Clown. Hat natürlich aber auch trotzdem bei den Kids gerade vor allem funktioniert. Das muss man natürlich dann auch nochmal dazu sagen. Wir als dann schon junge Erwachsene wollten ja sowas dann nicht sehen. Aber bei den Kids hat auch der Face-Doink gut funktioniert.
Auch da, Doink hat durchaus gerade in der Anfangsphase natürlich ein paar geile Bilder auch kreiert. Also zum einen diese Attacke damals gegen Crush mit dem Gipsarm. Wo ja Crush ihn zurückgewiesen hat, beziehungsweise zurück, ja, hat ihn da am Arm genommen und ist ja so nach dem Motto, jetzt hör mal auf mit dem Quatsch, ne? Und dann kam er ja eine Woche später raus mit dem Gipsarm und dann kam er raus, dass dieser Gipsarm, den hat er dann ja aus der Schlinge genommen und hat dann Crush hinterrücks mit dem Gipsarm niedergeschlagen. Das war für damalige Verhältnisse schon relativ brutal. Und mündete dann auch in dem Match zwischen den beiden bei WrestleMania 9 und dann den zwei Doinks. Also das war ja auch so eine absolut absurde Szene, wo man auch vom Fernseher ist, so, was passiert denn da? Und ja gut, Crush, da kann man direkt den nächsten Bogen schlagen. Den haben wir auch in der Golden Era natürlich gesehen, als Teil von Demolition gegen Ende. Dann haben wir natürlich den Hawaiianer-Crush gehabt, ne, mit dem Cranium-Crunch und bunt und Gitarrenriff zum Einzug, der surft und der ist der Gute, der Beste.
Dein Lieblingswrestler.
War er damals, ja, tatsächlich, war der eine ganze, ein Jahr vielleicht, war der mein Lieblingswrestler, bis er dann weg vom Fenster gewesen ist. Hat er auch nie den großen Einzeltitel gehalten, natürlich, genauso wenig wie Doink. Hat aber diese Fehde mit eben Doink gehabt, war dann auch mal auf der Jagd nach dem IC-Title gegen Shawn Michaels natürlich, auch das wieder vereitelt von Doink und dann im späteren Verlauf ja dann der Heel-Turn gegen den Macho Man Randy Savage, das WrestleMania 10-Match der beiden, was er dann verloren hat und dann ja auch ja endgültig quasi auf der Seite der Bösen angekommen, also dann an der Seite von Yokozuna gewesen, ist später dann war er noch im Knast und dann kam er aus dem Knast-Gimmick zurück, also schöne Grüße an Dominic Mysterio an der Stelle. Shaggy, ne Crush, ich weiß, du bist jetzt nicht allergrößte Crush-Fan gewesen, im Gegensatz zu mir, aber trotzdem jemand, der uns in dieser Zeit wirklich sehr viel begleitet hat.
Klar, also auch der hat auch funktioniert in der Midcard als Face, fand ich sogar ganz gut, war ja auch hier einer der Challengers übrigens bei von Yokozuna auf der, wie hieß der Flugzeugträger?
USS Intrepid.
Genau, und da war ich auf jeden Fall auch mit dabei und ich erinnere mich noch an diese, auch die Vignetten und wie er dann auch diesen Cranium Crunch, diese Aktion immer auch vorher, also dieses, wo er die Hände gezeigt hat, die er jetzt gleich zusammendrückt, das hat schon funktioniert, also da will ich ja gar nichts sagen und er ist auf jeden Fall irgendwie auch schillernd gewesen, deswegen passt er auch sehr, sehr gut in die Auflistung, aber ich glaube zu Recht auch nie wirklich ganz, ganz oben.
Nee, da hat schon ein bisschen was nicht funktioniert und hat einfach ein bisschen was gefehlt, gerade was so am Mikrofon und so, das war nicht ganz so viel. Aber Shaggy, ganz besonders schillernd und den will ich eigentlich hauptsächlich reinnehmen, weil du den so magst, ne? Jemand, der auch in verschiedenen Gimmicks zu sehen gewesen ist, ist ein Savio Vega. Vielleicht auch nicht unbedingt schillernd, aber auch da jemand, der im Gedächtnis geblieben ist.
Ja, absolut. Die haben wir ja vor kurzem erst noch wieder als Teil der LWO mal gesehen haben, zumindest mal ganz kurz, der ja auch immer noch eng mit dem Wrestling-Business verbunden ist. Finde ich auch irgendwie, gibt sehr, sehr viele Parallelen zu Crush, wie ich finde. Was den Status angeht, sicherlich auch. Sie waren ja auch zeitweise zusammen in einer Gruppierung, darf man auch nicht vergessen, und haben sich dann getrennt und jeder hat seine eigene Stable auch aufgemacht. Savio Vega, schon ein Name, den man zumindest hier mal nennen muss als Quang oder Quang. Auch nicht wirklich funktioniert und Savio Vega ja der Freund von Razor oder der Spielzeug-Buddy, wie heißt das Spiel? Kindergartenfreund. Kindergartenfreund.
Sandkastenkumpel.
Oder Sandkastenkumpel, genau. Ja, also schillernd vielleicht nicht, aber zumindest schon ein Charakter, der in Erinnerung geblieben ist, ganz klar.
Ja, dieser großartige King of the Ring 95, den ihr dann demnächst bei On a Pole abstimmen könnt. Für das Trash-Watch-Along. Also da könnt ihr euch auch schon mal drauf freuen. Ja, ich fand Savio Vega auch nie besonders cool, muss ich sagen. Aber ja, gehört nun mal dazu, weil wir hier der Vollständigkeit halber haben, sagen. Aber Shaggy, dann lass mal jetzt so langsam Richtung Spitze hier kommen. Ich glaube, einer, der den Begriff schillernd zu dieser Zeit trägt wie kaum ein anderer, ist natürlich ein Dustin Rhodes. Den haben wir in der Golden Era noch als ganz, ganz jungen Spund an der Seite von seinem Vater gesehen. Und jetzt ist er hier dann eben, nachdem er bei der WCW der The Natural gewesen ist, kam er hier zur WWF unter einem ganz, ganz anderen Gimmick, nämlich als Goldust. Und das war natürlich damals auch ein Gimmick, Shaggy. Das war innovativ, das war neu, das war anders. Und es war bunt und schillernd, ohne dass es aber so cartoony gewirkt hat, oder?
Ja, das war erwachsener irgendwie gefühlt. Also das war sicherlich seiner Zeit auch irgendwie gefühlt voraus und wurde auch so im Grunde nie wirklich wiederholt. Also gut, Dustin Rhodes hat es noch ein paar Mal wiederholt, ähnliche Sachen, aber so richtig war das schon was Besonderes, wirklich. Das war schillernd, das war hervorstechend. Das ist, glaube ich, wenn nicht sogar das schillerndste Gimmick überhaupt in dieser Zeit gewesen. Der ist herausgestochen, der war was Eigenes. Man weiß bis heute auch nicht ganz genau, was war das eigentlich? Was will der eigentlich damit? Er war ja ein Hollywood-Star, das war ja auch Teil davon, aber als goldener Mensch oder ich weiß es nicht. Also ich habe das nie ganz verstanden, aber auch niemals wirklich hinterfragt. Sondern für mich war das ein Gimmick, was unglaublich funktioniert hatte, auch ohne genau zu wissen, was das eigentlich war, oder? Wie geht's dir da?
Ja, du hast natürlich da so verschiedene Implikationen drin. Ne? Ich fand den Entrance von ihm fand ich natürlich mega cool. Ne? Das hat sich angefühlt, wie gesagt, wie so ein Hollywood-Star mehr oder weniger, also wie das vollkommen übertrieben, wie so eine Hollywood-Figur irgendwie, die zum Leben erwacht wurde, dann dieser Goldregen, den sie gemacht haben, die Musik dazu, später noch Marlene als Managerin mit dabei, immer in diesem Regiestuhl, aber dann auch diese sexuellen Untertöne, die hier mit dabei gewesen sind. Das ist auch das, was du natürlich mit als Erwachsener gemerkt hast, ne? So, das ist irgendwie anders, ne? Und er war ja dann auch sehr, sehr androgyn in seiner Verhaltensweise und so weiter und so fort. Also das war schon interessant. Und man hat ja auch gerade diese, er war ja, also man hat ja so verschiedene Phasen von ihm quasi durchlaufen. Ne? Er war ja dann zwischenzeitlich sogar dieser Typ, der dann auch in dieser Fehde mit Roddy Piper und diesem Street Fight, den wir da bei WrestleMania gehabt haben, wo Roddy Piper ihn dann ja am Ende die Klamotten vom Leib gerissen hat und dann kam er raus, dass er dann darunter Frauenklamotten getragen hat, ne? So diesen Drag Queen Charakter, den er da noch mit reingebracht hat. Auch die Fehde mit dem Undertaker, die er da geführt hat, mit Mankind zusammen, den wir aber auch gleich noch ganz kurz ansprechen. Also, Goldas, finde ich, ist ein herausragendes Gimmick zu der damaligen Zeit gewesen. Natürlich klischeebeladen und hier und da auch natürlich ein bisschen drüber, würde ich mal sagen. Aber was auf jeden Fall auch den Ton vorgegeben hat für das, was eigentlich später mit der Attitude Era gekommen ist. Das muss man auch mal so sagen, ne? Hat auch die Fehde mit Ahmed Johnson gehabt, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, wo Ahmed Johnson nach dem Schlag vom Gipsarm von Owen Hart ausgenockt gewesen ist und Goldas hat ihn dann per Mund zu Mund wiederbelebt und solche Sachen und Ahmed ist dann ausgerastet deswegen. Also diese sexuellen Untertöne, die hier immer wieder mit reingespielt haben, sind eigentlich ein Vorgriff gewesen auf die Attitude Era und der Charakter an sich, der war fantastisch, kann man gar nicht anders sagen.
Ja, man hat ja dann auch nochmal versucht, den in die Attitude Era zu übertragen und dann noch extremer zu machen. Das war schon hart an der Grenze. Dann später, das war ja jetzt schon in dieser Zeit irgendwie gefühlt hart an der Grenze, aber noch so, dass wir einfach, weil wir es so skurril und interessant fanden, diesen Charakter bis heute einfach nicht vergessen haben. Sehr viel würde ich geben, Goldust, wirklich als Goldust, zumindest in Entrance, da habe ich gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen, als du es gesagt hast, nochmal zu sehen. Da hätte ich irgendwie Bock drauf.
Also, das ist wirklich ein absolut schillernder Charakter dieser Zeit gewesen. Und der vielleicht auch seiner Zeit ein bisschen voraus gewesen ist. Da war man sehr mutig mit dem, was man hier auf die Beine gestellt hat. Ich fand, die Matches von ihm waren jetzt nicht so hochgradig unterhaltsam, weil er war sehr langsam unterwegs. Aber trotzdem hat das irgendwie was Besonderes gehabt. Und der stach heraus und er ist auf jeden Fall auch ein Charakter gewesen, der hängen geblieben ist und der auch die großen Fäden bekommen hat. Ne? Razor Ramon, Ahmed Johnson, der Undertaker natürlich. Nie der World Champion geworden, der vielleicht auch hätte sein können. Nichtsdestotrotz, jemand, der uns dann auch über die Jahre, auch natürlich in der Attitude Era, begleitet hat. Dann der Charakterwechsel. Wir haben die Fehde mit Triple H zum Beispiel gehabt. Auch Triple H eigentlich jemand, Shaggy, also Hunter Hearst Helmsley, der damals in der New Generation groß geworden ist quasi, ne, als das Blaublut, was wir da gehabt haben.
Ja, genau, den müsste man eigentlich auch definitiv auch erwähnen, weil der auch hervorgestochen hat. Sein Gimmick leicht überarbeitet aus der WCW mitgenommen und ich mochte das wirklich auch sehr und ich mochte diese Attitüde, die er, ja, vielleicht passt ganz gut, da auch rübergebracht hat. Also ich war ein großer Fan. Ich habe ja auch dann mir damals auch so einen Gehstock zugelegt, habe auch diese Verbeugung immer zu Hause vom Spiegel geübt. Ich wollte auch cool sein, habe es nicht ganz so gut geschafft, habe es auch nicht ganz so weit geschafft wie jetzt ein Triple H, im Wrestling-Business zumindest. Aber trotzdem, Hunter Hearst Helmsley muss man definitiv hier auch ansprechen.
Ja, sollte man auf jeden Fall. Hat natürlich, ist nicht seine allergrößte Zeit hier bei der New Generation gehabt, sondern Triple H ist ja wirklich dann ausgebrochen, als er dann später Attitude Era The Game, aber nichtsdestotrotz hier auch schon erste Titelgold, natürlich berüchtigt sein Match gegen den Ultimate Warrior bei WrestleMania damals, was nur wenige Minuten gedauert hat als Bestrafung für den Curtain Call damals. Und wo wir beim Thema Curtain Call sind, da müssen wir natürlich hier die zwei, ja, NWO-Mitbegründer quasi ansprechen, Shaggy. Wir fangen erstmal mit dem Kevin Nash an, mit Diesel. Damals bei der WCW natürlich geschlagen mit schlechten Gimmicks, muss man so sagen, oder? Vinnie Vegas und Oz unter anderem, also Zauberer und, keine Ahnung, Las Vegas-Spielertyp irgendwie.
Las Vegas-Spielertyp, ja.
Genau, und dann zur WWF gekommen, erstmal als Bodyguard von Shawn Michaels, hat erstmal gar nicht viel gemacht und dann irgendwann ausgebrochen. Der Titelgewinn von ihm gegen Bob Backlund damals nach der Survivor Series 94, auch für viele so ein Startpunkt für die New Generation. Ja, er wird ja auch immer so ein bisschen, hat eine lange Titelregentschaft dann gehabt, von über einem Jahr. Aber er wird auch immer als der Champion so ein bisschen verhohnepiepelt, der sehr, sehr schlechte Zahlen gezogen hat. Wie siehst du hier einen Big Daddy Cool Diesel Kevin Nash?
Ja, war schon cool, wurde aber mit der Zeit cooler. Kevin Nash für mich sowieso einer der interessantesten und wahrscheinlich intelligentesten Wrestler überhaupt, weil der hat aus wenig sehr, sehr, sehr viel gemacht, muss man sagen. Also der war gut, der war charismatisch und das war, glaube ich, was ihn am meisten ausgemacht hat. Aber er war da so ein bisschen auch, man hat auf ihn gesetzt, aber ich finde, er war zu dem Zeitpunkt auch noch nicht so weit. Also es war ein World Champion, der hat nicht die Zahlen geholt, die man hätte holen wollen, aber er hat auch in meinen Augen nicht so richtig funktioniert. Liegt aber auch ein bisschen daran, wenn man ihm andere Geschichten gegeben hätte, weil gerade King Mabel als großen Gegner beim SummerSlam, das kannst du nicht machen. Was hat man da erwartet? Hat man da erwartet, dass es ein tolles Match wird? Hat man da erwartet, man sieht eine Powerbomb? Also ich weiß nicht genau, das war ja auch das Aushängen, das war das Markenzeichen von ihm, die hochgestreckte Faust und natürlich die Powerbomb. Das konnte man gar nicht. Man konnte hier kein gutes Match abliefern, man konnte auch nicht diesen Move zeigen. Allein für den Move hätte es ja wahrscheinlich gereicht, aber nee, das war einer der schlechtesten, wenn nicht der schlechteste World Title Main Event, zumindest in dieser Zeit definitiv. Also da hat man, glaube ich, ihn versucht, als den Stop, das Top-Babyface aufzubauen. Und so richtig facig ist er halt auch nicht. Also so das als Heel fand ich den richtig cool. Als World Champion fand ich den nicht mehr so cool.
Ja, das stimmt schon. Also als Heel natürlich dann auch große Fehden gegen Razor Ramon zum Beispiel gehabt, um den IC-Title. Dann, ich habe gerade gesagt, über ein Jahr Champion. Das stimmt nicht ganz. Es war ein bisschen weniger als ein Jahr. Also er hat ja bei der nach der Survivor Series den Titel gewonnen. Und dann bei der darauffolgende Survivor Series gegen Bret Hart wieder verloren. Die Geschichten dazwischen hast du schon angedeutet. Natürlich auch ein WrestleMania-Match, was er bestritten hat, ne, gegen Shawn Michaels bei WrestleMania 11. Danach eine Fehde auch unter anderem gegen die Million Dollar Corporation und vor allem auch gegen Sid. Das waren alles ganz grauenvolle Matches. Hat auch keine guten Gegner bekommen, das muss man auch ganz ehrlich sagen. Weil gerade gegen kleinere Leute war er in der Lage, gute Matches zu bestreiten. Das Match gegen Shawn Michaels ist gut. Die Fehde auch gegen Bret Hart war sehr, sehr gut. Und wenn wir dann noch so ein bisschen weitergehen, natürlich dann auch andere Matches, die wir dann noch gesehen haben, allen voran Bret Hart gegen Diesel auch im Steel Cage damals, das war auch sehr gut, auch gegen Shawn Michaels, das war richtig gut. Die Fehde gegen den Undertaker, da kann man drüber diskutieren, auch deren WrestleMania-Match war ziemlich langweilig. Nichtsdestotrotz, Kevin Nash muss man hier einfach nennen. Ne? Also auch schillernd, ich finde auch, dass dieser Diesel-Charakter, der hat auch was gehabt, ne? Sowohl als Bodyguard als auch als was er dann auch später immer gewesen ist, ne? Also dieser Koloss quasi, der sich hier gegen seine Gegner durchsetzt, der hat schon ganz gut für mich funktioniert, den muss man hier nennen. Genauso wie einen Razor Ramon, und da stimmt auch, ich finde, das Wort schillernd und bunt noch deutlich mehr, als das bei einem Diesel der Fall gewesen ist, Shaggy. Der Charakter von Razor Ramon und der Look natürlich auch von dem Scott Hall, was ihn bis heute unsterblich gemacht hat, was auch viele mit ihm einfach verbinden, diese kleinen Eigenheiten, die er gehabt hat, ne? Von dem Akzent, mit dem er gesprochen hat, von dem Zahnstocher, über die Ketten, über die Weste, das war ein Gesamtkunstwerk, Razor Ramon, und der ist auch für mich einer der wahrscheinlich drei prägendsten Wrestler für die New Generation, vor allem der nie Champion gewesen ist.
Ja, also ich glaube, er ist vielleicht sogar der schillerndste von diesen dreien, die wir wahrscheinlich aufzählen. Er ist nie Champion gewesen und das ist irgendwie ganz, finde ich bei ihm ganz, ganz seltsam. Ich glaube, es gibt ja etliche große Stars, wo wir sagen, komisch, dass die nie World Champion waren. Ich glaube, Scott Hall oder Razor Ramon ist da sogar die Nummer eins. Ich kann bis heute nicht verstehen, dass der niemals World Champion war. Gut, man kann es jetzt aufgrund seiner privaten Probleme dann durchaus sehr, sehr gut verstehen, dass es nicht war, weil man konnte ihm ja nicht eine ganze Liga anvertrauen, denn der World Champion trägt ja die Liga auf seinem Rücken, zumindest eine Zeit, zumindest war das in der Zeit ganz groß so. Und dadurch, dass er so private Probleme damals ja auch schon hatte, war wahrscheinlich klar, dass es so ganz groß man nicht auf ihn setzen konnte. Aber trotzdem, was seinen Status angeht, was seinen Auftritt angeht, was all das, was wir damals gesehen haben in ihm angeht, da war er auf jeden Fall unglaublich schillernd und sicherlich einer, mit dem man die New Generation so sehr verbindet wie mit fast keinem anderen.
Sehe ich ganz genauso. Und natürlich da auch die großen Matches, ne? Die großen Leiter-Matches gegen Shawn Michaels zum Beispiel. Herausragend. WrestleMania 10, dann noch SummerSlam 95 damals. sehr unterschiedliche Matches, aber tolle, tolle Dinger. Ich weiß, dass ich mir das Leiter-Match von WrestleMania 10, das habe ich mir zwei miteinander angeschaut, weil es so beeindruckend gewesen ist damals. Aber auch die Anfangsphase von ihm, als er als Heel in die Promotion gekommen ist, die Vignetten, die wir da gehabt haben, die Verbindung mit Ric Flair damals, die erste Fehde gegen Bret Hart zum Beispiel. Auch das ist ein sehr unterschätztes Match, Bret Hart gegen Razor Ramon beim Royal Rumble 93. Ich habe gerade angesprochen, später dann, als er zu Babyface geturnt worden ist. Was ich übrigens auch sehr mochte, auch in dieser 1-2-3-Kid-Geschichte, wo sich ja dann der Million-Dollar-Man eingemischt hat und gesagt hat, haha, guck mal hier, ne, ich kann den ja mit Handumdrehen besiegen. Und dann hat man quasi einen Razor Ramon, der damals keine große Rolle gespielt hat, ja relativ geschickt mit Hilfe des Million-Dollar-Man und des 1-2-3-Kid, dieser Niederlage, ja zum Babyface geturnt. Und der hat ja einfach hervorragend funktioniert. Mehrfacher Intercontinental Champion, große Fäden gehabt. Absolutes Aushängeschild dieser Zeit, muss ich sagen. Ja, aber Shaggy, jetzt von einem schillernden Razor Ramon vielleicht zu zwei Charakteren, die weit weniger schillernd gewesen sind oder vielleicht sogar zu dreien. Wir haben auf der einen Seite natürlich Mankind, der auch in der New Generation debütiert ist, damals nach WrestleMania. Wir haben natürlich den Undertaker, den wir hier in einem Namen nennen müssen. Also den Undertaker hatten wir ja beim letzten Mal so ein bisschen als eigene Ära für sich bezeichnet, aber für viele ist auch der Undertaker in der New Generation absolut prägend gewesen und er hatte auch mit Mankind wahrscheinlich das interessanteste Gegenstück seiner gesamten Laufbahn, würde ich mal sagen.
Ja, absolut. Also gerade diese beiden muss man in der Zeit natürlich nennen. Der Undertaker hat sich in der Zeit, bleiben wir bei ihm, extrem nochmal gewandelt. Also vom eigentlichen Zombie, der er am Anfang war, gab es ja hier nochmal massig Veränderungen. Man hat sehr viel mehr Tiefe auch in den Charakter gelegt und man hat sehr viel andere Facetten auch nochmal gezeigt. Und wrestlerisch ist der Undertaker ja auch nochmal verändert aus dieser Zeit hervorgegangen. Also man hat, wo er vorher noch ganz andere Matches abgeliefert hat, hat hier so langsam wirklich ein Wandel im Ring auch stattgefunden, den man dort ganz deutlich gesehen hat. Also der Undertaker, wirklich eine prägende, auch wichtige Personalie in der New Generation, auch wenn ich immer noch der Meinung bin, dass er echt eine eigene Generation insgesamt ist.
Ja, ich wollte ihn nur halt nochmal separat nennen und du hast richtig angesprochen, er hat ja wirklich hier verschiedene Inkarnationen hier durchlaufen, ne? Wenn man sich diese ganze Zeit so anschaut, also ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben eine Undertaker gehabt, der zum Beispiel auch diese violetten Stulpen getragen hat, nachdem er da ja zum Himmel aufgestiegen ist, wir haben Undertaker gegen Undertaker bekommen und dann auch in der Zeit oder durch die Fehde gegen Mankind ist er ja auch nochmal, ich sag mal, böser und ernsthafter geworden. Wenn man so Richtung Survivor Series 96 geht, wo er dann ja quasi als Fledermaus vom Himmel gekommen ist und solche Sachen. Also da hat man schon dran geschraubt. Und Mankind natürlich ein Charakter, Shaggy, der auch absolut anders gewesen ist zur damaligen Zeit, erwachsener gewesen ist, dunkler gewesen ist und auch vielschichtiger gewesen ist. Also wir haben schon diverse Male über den Mankind-Charakter gesprochen, zuletzt unter anderem in Year One zum Beispiel, aber als er damals in die Promotion gekommen ist und von der WCW rüber gewechselt ist, ne, das war schon ein Paukenschlag und er war wirklich jemand, der herausgestochen ist und den man ja auch mit den Vignetten und den wechselnden mit der wechselnden Musik zum Beispiel besonders in Fokus gerückt hat.
Ja, also schillernd ist trotzdem auch irgendwie zutreffend. Also das ist wirklich ein ganz, ganz großer, wichtiger Charakter. Eines der besten Gimmicks meiner Meinung nach aller Zeiten. Es gibt ja sogar auch Podcaster bei uns aus dem Team, die die Vignetten von damals auswendig gelernt haben, immer wieder auch aufsagen können bis heute. Können wir gerne mal irgendwann wiederholen, wenn der Podcaster Lust hat und dann nicht wieder ausgelacht wird. Heute mache ich es nicht. Aber das, Mankind wirklich, also eine nicht nur New Generation Legende, ein ganz Mick Foley mit diesem Gimmick, also da hat er wirklich was geschaffen für die Ewigkeit. Also das muss man festhalten. Das ist wirklich unvergessen, was er da auch im Ring, aber gerade auch in der Gimmick- und Charakterarbeit geleistet hat. Unvergessen, absolut legendär.
Auch da wieder der Punkt Farbtupfer, so ähnlich wie das 1-2-3-Kid im Ring gemacht hat, hat das auch einen Mankind im Ring gemacht, nur auf eine andere Art und Weise, ne? Diese wilden Matches, Boiler Room Brawl zum Beispiel, die wir damals gehabt haben, Buried Alive Matches, die wir gesehen haben, verschiedene andere Match-Stipulationen, auch Casket Matches haben wir gesehen, ne? Also wo es dann wirklich auch wild und brutal zur Sache gegangen ist, und das ist natürlich dann in der Attitude Era alles ein bisschen eskaliert, um es mal so vorsichtig auszudrücken, aber nichtsdestotrotz war ein Mankind jemand, der eine große Transformation natürlich auch über die Jahre durchgemacht hat, aber hier schon in Zeiten von der New Generation auch da absolut wichtig gewesen ist, auch in der Übergangsphase Richtung Attitude Era. Ich glaube, wenn du so einen Charakter nicht gehabt hast, an dem sich auch der Undertaker abarbeiten kann als Figur, hat das schon sehr, sehr gut funktioniert. Natürlich dürfen wir da auch nicht, wenn wir gerade den Undertaker erwähnt haben, auch Paul Bearer nicht vergessen heißt es, genau.
Ja, vergessen heißt es, ganz klar. Aber Mankind, ganz kurz, ist deutlich mehr als nur der Gegenspieler vom Undertaker gewesen. Also das war natürlich eine wichtige, prägende Absolut. Zeit für beide, aber Mankind war deutlich mehr als nur der Gegenspieler. Man hat ja etliche Wrestler, die man mal kurz als Gegenspieler gebracht hat und dann nicht weiter, also für andere Leute nicht weiter dann verfolgt hat, aber Mankind war deutlich mehr.
Das stimmt, das stimmt. Ich meine, aus dem ist ja später auch noch viel, viel mehr geworden, ne? Auch wie die Figur sich entwickelt hat, die auch absolut Main-Event-tauglicher dann schon sehr früh gewesen ist, aber dann auch als Babyface ja nochmal eine ganz andere Facette gezeigt hat, was aber auch ohne die Person Mick Foley dahinter nie so funktioniert hätte. Paul Bearer wollte ich gerade mal ganz kurz ansprechen, lieber Shaggy, wenn wir gerade schon Undertaker gehabt haben, weil auch der ist für viele sehr stark mit der New Generation verbandelt, als Manager vom Undertaker, als der Urnenträger, erst der kleinen Urne, dann der großen Urne und dann später dann natürlich auch ja, der Heel-Turn gegen den Undertaker und dann der, ja, der Wechsel zu Mankind, wo er mir dann nicht mehr ganz so gut gefallen hat, aber wie war es bei dir?
Ganz wichtig auch für die Entwicklung des Charakters des Undertakers. Jemand, der am Anfang das Sprachrohr war, später deutlich nochmal mehr. Dann auch familiäre Bezüge, die Geschichte mit Kane, wo dann auch ein Paul Bearer entscheidend war. Also das ist hier Paul Bearer. Auch wenn er natürlich hauptsächlich an der Seite des Undertakers am besten funktioniert hatte. Ein legendärer Manager, ein legendärer, mehr als nur Manager, legendärer, ja, zusätzliches Gimmick, Teil der Undertaker-Historie, Teil der Undertaker-Geschichte. Wer weiß, ob es ohne Paul Bearer überhaupt zu einem so großen Undertaker gekommen wäre. Ich glaube, gerade in der Anfangsphase, nachdem sich Paul Bearer ihm angeschlossen hatte, das war entscheidend, dass der dabei war.
Ja, auf jeden Fall. Also den hat der Undertaker auch wirklich gebraucht, auch für dieses Gimmick, damit das Gimmick sich ganz anfühlt. Irgendwas hätte da sonst gefehlt und es hat eben eine ganze Zeit lang gebraucht, bis er dann auch wirklich auf eigenen Beinen stehen konnte. Ich habe jetzt noch so ein paar Personalien, Shaggy, da will ich speziell den Schiller-Faktor von dir beleuchtet haben. Das sind große Namen, die ich jetzt hier anspreche. Was ist mit Steve Austin? Was ist mit Brian Pillman, auch der ausgehende New Generation? Was ist mit Bret Hart und Owen Hart?
Ja, fangen wir doch mal, das hast jetzt ganz viele Namen genannt, also klar, Steve Austin, der Ringmaster, Alter, er hat so richtig los, ich würde ihn eher so auch als entscheidend für die Attitude Era nennen und klar gibt es da diesen zeitlichen Übergang, aber in der New Generation Era spielte der eigentlich keine Rolle. Ähnlich wie eigentlich auch ein Brian Pillman, mit dem auch dann der eigentlich erst wirklich in der New Generation er war nicht wirklich hier bei der WWE oder WWF aktiv war, sondern da noch bei der WCW und auch er, den würde ich deutlich eher in die Attitude Era eher dort positionieren. Also da bin ich mir sicher. Also okay. Da würde ich da nicht einordnen. Oder siehst du das anders?
Die fallen halt für mich beide so in diese Übergangsphase rein. Ja, und von der Persönlichkeit her fallen die eben auch eher in die Attitude Era, deswegen würde ich die eher als schillernde und bunte Figuren der Attitude Era nehmen als schillernde und bunte Figuren der New Generation. Da bin ich bei dir. Und ich merke gerade schon, wir geraten hier wieder in Zeitprobleme, weil man eigentlich über jeden sprechen möchte. Ich möchte aber an der Stelle auch nochmal Jeff Jarrett hier erwähnen. Ne? Auch der natürlich jemand mit diesem überdrehten Country-Sänger-Gimmick, der absolut in die Zeit gepasst hat. Mit den bunten Outfits, mit dem Licht, mit der Brille, mit der Jacke, mit allem drum und dran. Die Fehde, die Geschichte mit Jesse James noch mit dabei, damals der Fake-Country-Song, den er gespielt hat. Ja, auch ein Jeff Jarrett muss man hier nennen, glaube ich. Was ist jetzt mit Bret und Owen Hart? Ich meine, die beiden haben natürlich die New Generation geprägt. Die Bruderfehde der beiden, absolut legendär. Waren die denn auch so schillernd und bunt von ihren Charakteren her? Ja, eigentlich nicht.
Also Bret Hart ist ganz klar das Aushängeschild für mich. Also wenn ich an die New Generation denke, gerade auch, weil ich ja auch den Startschuss mit ihm irgendwie sehe und auch einen Großteil der Zeit, er war für mich der größte Star in dieser Zeit, auch wenn man da vielleicht mit Shawn Michaels und Diesel experimentiert hat. Aber für mich war es Bret Hart, der einfach da hervorgestochen ist, weil der einfach sinnbildlich war für die New Generation, wie ich finde. Und Owen Hart, ganz klar, auch nicht nur im Schatten von Bret Hart, sondern auch ein wichtiger Charakter war und wichtiger Wrestler, vor allem auch ein Fädengegner für Bret Hart in dieser Zeit auch. Sicherlich von der Position unter Bret Hart einzuordnen, was zumindest das Standing in der New Generation Zeit anging. Wrestlerisch können wir gerne mal drüber streiten, wer der Bessere war. Aber hier, da würde ich ihn mehr unterordnen. Aber wie du es schon gesagt hast, Bret Harts Brille hat ein bisschen geblitzert, geblinkert, geblinkt, aber so, aber schillernd, weiß ich nicht. Der war wirklich ein In-Ring-Worker, der am Mike auch okay war, so, aber der war, für mich waren beide nicht unbedingt schillernde Charaktere, sondern extrem wichtige Charaktere für die Zeit, aber jetzt nicht bunt, schillernd, hervorstechend wie jetzt ein Razor Ramon oder ein Goldust.
Ich finde das auch teils ein ganz wichtiges Gegenstück dazu, dass du neben diesen wilden Gimmicks, die wir hier gehabt haben, und neben diesen lauten Gimmicks auch eher die Charaktere gehabt hast, die bodenständig und in Anführungsstrichen realistisch gewesen sind. Weil Bret Hart und auch Owen Hart, die waren ja schon relativ nah an ihren Persönlichkeiten situiert, was ihre Figuren angeht. Ne? Bret Hart, der ehrenhafte Kämpfertyp, Owen Hart so ein bisschen niedergeschlagene kleine Bruder, der eifersüchtig gewesen ist und der dann all das erreichen wollte, was sein großer Bruder auch schon erreicht hat. Und das war auch nachvollziehbar. Deswegen hat diese Bruderfehde ja auch so gut funktioniert. Und ich finde, die beiden stechen weniger durch ihre Gimmicks heraus, sondern vor allem eher durch das, was sie im Ring geleistet haben. Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und auch durch die Geschichten, die sie erzählt haben. Aber die sind jetzt nicht so bunt und schillernd und laut, wie wir es ja mit anderen Figuren gehabt haben. Du hast aber auch gerade schon einen anderen Namen hier angesprochen, den wir natürlich auch noch mit aufnehmen müssen, weil der ist auf jeden Fall bunt und schillernd und der hat auch hier in der New Generation seinen Aufstieg erfahren vom Boy-Toy zum ja, Boyhood-Dream sozusagen, zum WWF-Champion Shawn Michaels. Der müsste doch eigentlich, weil du gerade gesagt hast, hier Bret Hart ist das Aushängeschild der Division, also eigentlich ist ja Shawn Michaels hier der noch höher fast an die Spitze gestiegen ist und Shawn Michaels ist vielleicht auch der die größte Wandlung durchgemacht hat und er hat viel, viel mehr Feuerwerk als ein Bret Hart, Shaggy.
Ja, er hat mehr Feuerwerk, er ist sicherlich schillernder und er war von den vielleicht offiziellen, vielleicht auch einem Vince McMahon, eher der als größeres Star auserkoren, jemand, der dann auch die Liga tragen sollte. Aber bei den Fans, nicht nur allein was die Zahlen angeht, aber auch so, was so rückblickend, glaube ich, die Erinnerung angeht, ist, glaube ich, Bret Hart da höher anzusiedeln in dieser Zeit. Wir bleiben natürlich in dieser Zeit als jetzt ein Shawn Michaels. Shawn Michaels, der kam dann natürlich nochmal, Veränderungen, persönliche Veränderungen, andere Einstellungen, haben ihn dann nochmal zum großen Star auf jeden Fall gemacht und auch zum Aushängeschild der Liga, aber die New Generation, die führt für mich ein Bret Hart ganz klar an.
Aber Schiller natürlich in Shawn Michaels auf jeden Fall. Ultra charismatisch zur damaligen Zeit. Backstage, schwierige Person, wie du schon richtig angesprochen hast, aber nichtsdestotrotz im Ring natürlich super auffällig. Zu Beginn der New Generation Zeit, also dieser Übergangsphase quasi, 92, 93, ja dann auch noch mit einem ganz anderen Look, ganz anderen Körperbau, als er es dann später gehabt hat, als er dann wirklich in den Main Event aufgestiegen ist, wo er dann auch nochmal quasi Gas gegeben hat, was so die Athletik angeht, was das Tempo angeht, der stach halt wirklich enorm heraus und das nicht nur wegen dem Entrance, aber auch einfach wegen dem Charisma, was er gehabt hat. Für mich auf jeden Fall auch eine der buntesten und schillerndsten Figuren, die wir hier gehabt haben. Gimmick ist hier vielleicht ein bisschen zu viel ausgedrückt, aber klar, ne, das Sexy Boy-Ding, das hat schon super gut funktioniert und Shawn Michaels war für mich auch einer der meiner absoluten Lieblinge, die ich damals gehabt habe. Und auch hier kommt wieder mit ins Spiel. Man hat hier sehr, sehr schön gesehen, innerhalb von einigen Jahren, wie so ein Charakter wächst. Und bei Shawn Michaels war dieses Wachstum deutlich stärker zu erkennen als bei Bret Hart. Bret Hart war quasi schon fertig. Der hat später natürlich nochmal eine Veränderung gemacht, als dann mit der Hart Foundation zur Sache ging. Das würde ich aber eher in Richtung Übergang zur Attitude Era schieben. Aber Shawn Michaels hat hier für mich so große Schritte gemacht vom IC-Champion, beziehungsweise vom Tag-Team-Champion. Nee, Tag Team Champion war er ja nicht. Tag Team Anwärter. ist ja so, weil bei den Rockers, die waren ja die Tag Team Champion offiziell.
Aber Shawn Michaels war auch schon Tag Team Champion, aber nicht mit Marty Jannetty natürlich.
Genau, so meine ich das. Nee, und dann eben zum Intercontinental Champion und dann eben Richtung Main Eventer, diese große Boyhood Dream Geschichte, sicherlich auch die New Generation mitgeprägt hat. Ja, fand ich schon sehr interessant. Das Einzige, was man bei ihm nicht gebraucht hätte, was ein bisschen von seinem Schiller-Faktor weggenommen hat, ist natürlich ein José Lothario dann später.
Ja, der war nicht schillernd. den würde ich auch nicht bei den schillernden Persönlichkeiten nennen in dieser Zeit. Der wäre einer der letzten, die ich beim Begriff schillernd hier in den Topf werfen würde. Ja. In den Hut, nicht in den Topf.
Ja. Bin ich bei dir. Jetzt fällt mir gerade noch einer ein, den hatten wir ja gar nicht auf der Liste, Shaggy. Jetzt enden wir zwar mit jemandem, der gar nicht hier an der Spitze so 100% steht von uns beiden. Was ist denn mit dem Sid? Wie schillernd ist der denn?
Der ist sehr schillernd.
Ist er für dich auch eins dieser bunten Gimmicks? Weil, sind wir ehrlich, also durch sein Können im Ring ist jetzt ein Sid nie hervorgestochen.
Ja, aber der hat auch einige Matches abgeliefert, die gar nicht mal so schlecht sind. Er hat auch viele abgeliefert, die sehr schlecht sind, aber ich würde ihn jetzt nicht gar nicht mal als schlechten Wrestler bezeichnen, ganz klar. Aber natürlich, da war das Charisma das, was ihn ausgemacht hat. Aber so richtig, also klar, sagen wir so, ich als Sid Justice beispielsweise war er im Grunde in der Zeit davor, so würde ich ihn eher einordnen, als Sid oder Psycho Sid, oder kam er ja dann als Bodyguard von Shawn Michaels später und ist auch irgendwie so in der Übergangszeit auch zur Attitude Era, aber da war er auf jeden Fall da und aber dieses Psycho Sid Gimmick, was dann später als Bodyguard von Shawn Michaels startete, diese Phase meine ich in diesem Fall, oder als Sid ist er ja da erst gestartet, aber jedenfalls diese Phase, da war er jetzt auch nicht unbedingt schillernd, das war nicht so eine große, wichtige Zeit, also Justice fand ich cool, Psycho Sid später natürlich auch, aber hier so richtig schillernd und groß und ist ein großer Name gewesen, aber jetzt nicht in dieses Podcast-Format von heute, in das Thema, passt er für mich nicht 100%.
Okay, dann glaube ich, haben wir viele genannt, wir haben garantiert nicht alle genannt, deswegen wie immer da der Aufruf an euch, ne? Wenn wir jemanden vergessen haben, über den wir noch sprechen können, hat euch eine Zuordnung vielleicht von uns nicht gefallen oder habt ihr da irgendwelche Ergänzungen, schreibt uns gerne auf Discord oder kommt einfach bei uns auf YouTube, auf den YouTube-Kanal und schreibt da in die Kommentare. Shaggy, hast du noch was zu sagen hier?
Ja, also warum haben wir die Godwins nicht genannt? Keine Ahnung. Warum haben wir die Blue Twins nicht genannt?
Aus gutem Grund.
Aus gutem Grund. Also klar, gibt es immer Charaktere, die man nicht nennen kann, einfach aufgrund der Fülle und des zeitlichen Problems. Oder wir haben sie einfach auch mal vergessen, was ja auch passieren kann. Ist ja auch schön. Aber ich glaube, das hat echt wieder Spaß gemacht. Und vielleicht werden uns ja einige fragen, warum habt ihr den und den Charakter nicht dabei? Und dann werden wir sagen, den bringen wir, wenn wir über die schillerndsten Charaktere der Attitude Era sprechen. Denn da gehört er für uns hin. Glaube ich, so könnte man es begründen.
Ganz genau. Das ist wahrscheinlich auch der Plan. Ich hoffe, ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Spaß mit uns, mit der Reise hier zurück in die Wrestling-Vergangenheit, zurück in die 90er. Und nächste Woche geht es dann hier weiter mit einer weiteren Reise in die Vergangenheit, allerdings in die unmittelbare Vergangenheit. Da gibt es nämlich den Jahresrückblick 2023 für WWE. Da werde ich dann hier mit dem Kai und dem Chris sitzen und noch ein bisschen das Jahr Revue passieren lassen. Vergesst nicht abzustimmen über die Top 10 2023 WWE und AEW. Link findet ihr in den Shownotes und Link findet ihr auch in der Beschreibung. Habe ich noch was vergessen, Shaggy?
Nö.
Gut. Dann sind wir an der Stelle durch. Ich sage Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.